Nico, ich habe eine Idee.
Heraus damit, Dennis. Um was geht es?
Ich finde, es ist an der Zeit, Evil Olli und Evil Dieter einmal richtig auf den Arm zu nehmen.
Ah, du willst sie zum Narren machen. Das hätten die allerdings verdient, aber wie stellst du dir das vor?
Pass auf, ich habe in der Bibliothek ein Buch entdeckt. Es heißt Die Pyramide der Unsterblichkeit. Es ist ein dummes Buch, eine Art Märchenbuch, aber so geschrieben, als ginge es dabei um die pure Wahrheit.
Ja, die beiden werden glauben, dass sie mit Hilfe des Buchs das Reds-Universum erobern können.
Genau davon bin ich überzeugt. Sie werden sich aufführen wie die Narren. Und für uns gibt es was zu lachen.
Das wäre genau das Richtige für unser Fest zum 10-jährigen Männerabend, das bald beginnen soll. Aber wie gehen wir vor?
Pass auf, das habe ich mir so vorgestellt.
Ich fühle mich so ausgebrannt. Alle meine Angriffe auf Planet Eternia und das Reds-Universum sind gescheitert. Ich habe Burnout. Alles ist vorbei.
Ach, Olli, komm, jetzt sei nicht so niedergeschlagen. Du hast überhaupt kein Burnout. Du musst nur ein bisschen aufgemuntert werden. Schau mal, was ich hier habe. Ich habe hier ein Buch. Und weißt du, was für ein Buch das ist? Ein Buch, das Geheimnis der Unsterblichkeit verrät.
Das Geheimnis der Unsterblichkeit? Oh, verdammt will ich sein, wenn ich noch länger im Bett bleibe. Im Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit steht, unter der tosenden Hollywood-Schaukel windet sich eine silberne Spinne. Sie schleicht sich hinab zu dem sprechenden Totenkopf, der sich vor dem Eingang der Pyramide triumphierend erhebt. Geht hinein in die Pyramide und...
Olli, tosende Hollywood-Schaukel, silberne Spinne, sprechender Totenkopf. Was für ein Unsinn.
Kein Unsinn, Dieter. Ganz und gar kein Unsinn. Schau, da ist schon der Eingang. Er ist mit einem Schieber verriegelt. Mal sehen, ob ich ihn bewegen kann.
Tatsächlich, es geht. Das Tor geht auf.
Ein Gewölbe. Und dahinter ein Gang, oder nicht? Es ist so dunkel, man kann kaum etwas erkennen. Wir müssen Fackeln haben oder Lampen.
Nein, warte, hier ist ein Schalter. Das gibt ein wenig Licht. Merkwürdig, das sieht so aus, ja, wie in einem Büro.
Und wer ist der Typ da?
Ich bin Thomas. Und dies ist die Zentrale, ein Ort, an dem wir die kompliziertesten Rätsel lösen.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber wo sind die Biere?
Ich soll euch leider darüber informieren, dass sich die Jungs vom Reds einen Scherz erlaubt haben. Es gibt hier leider keine Biere, aber ich habe eine Idee.
Eine Idee? Heraus damit!
Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber die Jungs von Reds haben noch einen zweiten Podcast. Der heißt Männerabend. Und da wird noch mehr Bier getrunken als bei Reds. Und sie feiern bald ihr 10-jähriges Jubiläum. Seht ihr diesen Tunnel? Er führt schräg in die Tiefe und endet genau in der Elbphilharmonie, wo sie ihr großes Live-Geburtstagsfest feiern.
kommt her. Das müsst ihr sehen.
Und ich sage wieder einmal herzlich willkommen bei He-Mans Machtschädel. Ja, das war der legendäre Einstieg in die Urversion damals von Skeletor.at, die ich vor fast 20 Jahren einmal für einige Jahre online hatte. Dann ist viel Zeit vergangen und jetzt, Gott sei Dank, gibt's die Uhr wieder und sie ist wieder befüllt mit viel Audiospaß. Ja, und damals gab's auch nicht nur einiges zu sehen, sondern auch vieles zu hören, nämlich ganz viele Schnipsel von den wunderbaren Masters of the Universe Hörspielen und auch ein paar andere, aber hauptsächlich von Passetti und Co. Ja, und weil wir speziell aus dieser Folge die Pyramide der Unsterblichkeit, jetzt hätte ich fast wieder Pyramide gesagt, viele Waves und MP3s damals herausgeschnitten haben, da lasse ich euch gerne noch ein wenig daran teilhaben und spiele jetzt noch ein, zwei ein.
Ich bin der Herr des Bösen. Ich habe das Kommando.
Oh, das hättest du mir sagen müssen.
So, ja, das sind die legendären Lines. Und ja, wie in unserer allerersten Machtschädel-Episode bereits erwähnt, hat das vor allem einer herausgeschnitten damals mit viel Arbeit von den Musikkassetten überspielt. Und das war unser großartiger Dieter. Hallo, mein Freund.
Ja, hallo, Olli. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Ja, hallo, liebe Hörer, liebes Publikum da draußen. Ja, der Olli, der schwelgt schon wieder in Nostalgie damals. Man möchte meinen, es war ja fast zum Beginn des Internets, oder? Beginn der Digitalisierung. Wir haben die ersten Schnipsel aus den Hörspielen herausgezaubert und haben da gleich ja lustige Sachen auf einer Website damit angestellt. So war das damals. Ja, Olli, du, ich muss dir sagen, eigentlich hätten wir beim Intro die Rollen vertauschen müssen, weil der Kranke bin heute ich und nicht du. Ich bin etwas angeschlagen, man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Das ist mittlerweile fast wie ein Fluch der Pyramide, könnte man meinen. Immer wenn mir der Olli einen Termin schickt zum Podcast aufnehmen, dann holt mich ein paar Tage vorher irgendwas heim. Aber ich bin nichtsdestotrotz voll motiviert und freue mich schon richtig auf die Folge.
Ja, und du hast auch keine Mute-Taste, hast du gesagt. Also wenn da ein paar Hüstler drinnen sind, dann verzeiht uns das dieses Mal. ich werde vielleicht dann, wenn es heftig ist, werde ich mal drüber schnipseln. Dieses Mal schneide ich.
Du, ich bin voll gedröhnt mit Medikamenten. Ich habe die Hustenblocker eingeworfen und bei mir kann es losgehen. Ja, du, und wir sind ja heute auch nicht alleine. Wir haben wieder einen Gast und auf den freue ich mich ganz besonders. Er war schon mal bei uns und bevor ich jetzt den Spannungsbogen noch mehr aufbaue, sage ich einfach, heute ist Donnerstag, trotzdem ist der Freitag hier. Thomas Freitag von dem großartigen, formidablen Drei-Fragezeichen-Podcast. Die Zentrale. Hallo Thomas.
Hallo Jungs. Danke für diese tollen, rührenden Worte. Also ich freue mich auch wieder sehr, darüber hier zu sein. Also ich bin jetzt offiziell Wiederholungstäter. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt und freue mich heute mal wieder mit euch über die Masters of the Universe zu quatschen, über die ihr mich ja immer wieder eifrig informiert, weil ich bin ja leidenschaftlicher Hörer von diesem Podcast, muss ich ja auch dazu gestehen.
Und Hörspiel-Experte ja nicht nur von die drei Fragezeichen, auch von DKKG. Da hast du ja auch einen ganz tollen Podcast. Da werden wir dann ja auch noch einen kleinen Ausschnitt sozusagen dann noch für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, parat haben. Denn deine wunderbare Kollegin hat sich dann mit einem Sprecher beschäftigt. Dazu kommen wir dann.
Und mir fällt gerade auf, es war ja gar keine Überraschung, weil Thomas hat sich ja im Intro schon angekündigt. Das liegt an den Medikamenten, liebe Leute. Das müsst ihr mir heute nachsehen.
Ja, einige von euch werden wahrscheinlich schon wieder Angst gehabt haben, dass die Jungs von Reds wieder da sind, aber keine Sorge.
Keine Sorge. Es ist die sind Thomas. Irgendwo am anderen Ende eines langen Tunnels.
Ganz genau, ja. Die feiern bald. Die feiern bald. Da werde ich auch auftauchen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt aber rein in unsere Besprechung und wir starten wie immer mit dem Cover. Und liebe Leute, dieses Mal ganz witzig, ja. Normalerweise beschreiben wir ja kurz das Cover, aber ich gebe ein, die Pyramide der Unsterblichkeit und was passiert? Amazon spuckt mir ein Buch, ein Taschenbuch, das am 25. August 2009 erschienen ist, aus. Und es ist tatsächlich ein Roman, der heißt Die Pyramide der Unsterblichkeit, geschrieben von Oliver, das ist so klein, Kellisch.
Kellisch, ja. Und genau. Weißt du, was unglaublich ist, Olli? Ich habe natürlich dann auch gleich auf den Link geklickt und wollte mir das ansehen, das Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit. Und eine Rezension aus Deutschland sagt, eine sehr alte Pyramide, ein Forschungsteam und ein dunkles Geheimnis. Das Abenteuer kann beginnen. Du, das ist doch, ich glaube, dass unser guter Freund, der Matthias Gall, hat diesmal das Hörspiel abgetippt und hat ein Buch draus gemacht.
Ach so, meinst du, ja. Ja, genau. Ja, und es ist ein Drei-Fragezeichen-Plot. Ja, es klingt auch ein bisschen so
naja, nach
Detektivgeschichte, oder Thomas?
Gut, es ist schon ein sehr generischer Titel, muss man auch dazu sagen. Also dieses, ganz ehrlich, wenn ich das Hörspiel nicht kennen würde, es könnte alles sein. Weißt du, so, und welche Richtung sich das entwickelt. Generell finde ich die Titel von diesen Masters-Hörspielen auch immer sehr generisch. Also damals in den 80ern, wo die erschienen sind, finde ich, hat das gepasst. Heute ist es halt ein Klischee, weißt du, so seiner Zeit.
Ja, für mich catchen sie aber immer noch. Also ich muss mir dieses Buch unbedingt kaufen. Das ist sicher. Vielleicht gibt es da ja wirklich eine Pyramide.
Nein, es gibt eine Leseprobe, da kannst du schon mal reinlesen.
Ja. Na, kümmern wir uns lieber um unsere Pyramide der Unsterblichkeit von den Masters of the Universe, Folge 31. Und lieber Thomas, magst du uns vielleicht kurz das Cover beschreiben?
Sehr gerne. Ich bin übrigens farbenblind, muss ich gleich mal sagen. Deswegen fängt schon bei mir an, dass ich nicht weiß, welche Farbe der Himmel hat. Ich würde sagen, so ein dunkles Lila, ja. Wir befinden uns in der Wüste. Wir sehen eine kleine, einsame Pyramide genau in der Mitte und vorne eine, ja, aggressiv schauende Frau, die ich als Evelyn identifiziert habe. Und im Hintergrund einen riesigen Schlangenkopf auf einer Kugel, was mich so ein bisschen so an so einen Stab erinnert, so, weißt du, so ein Zepterstab. Und hab auch jetzt erst in der Vorbereitung für diese Folge gerafft, dass das der Tang Lesher ist. Ich habe gedacht, das ist King Hiss, ja. Und ich habe heute so ein bisschen über das Cover nachgedacht. Es hat schon so ein bisschen Star Wars-Anleihen, so gerade so, was diese Größe angeht von den Figuren, so im Vordergrund. Und dann natürlich noch der Titel in gelber Schrift, die Pyramide der Unsterblichkeit. Und ich sag mal so, damals, wenn im Erscheinungsjahr 1987, als sie rauskam, ich hätte sie im Laden stehen lassen. Also es ist irgendwie.
Ja, aber auch nur deshalb, weil Evelyn einfach furchtbar geschminkt ist. Die hat da in der Maske hat das nicht gut gemacht, oder? Diese grünen, grün geschminkten Augenbrauen.
Ja. Ist schon wieder innen, könnte man sagen, ne? So diese nachtätowierten Augenbrauen, ne? Ist ja sehr, sehr Trend.
Eigentlich, ja, ich finde sie eigentlich ganz geil, die Evelyn da. Also jetzt nicht im sexuellen Sinn, auch ein bisschen, aber ich finde sie gut gemacht. Mir gefällt das gut.
Stimmt, das Grün um die Augen hat was von Billie Eilish, oder? Da wäre sie wieder voll im Trend. Ja, aber tatsächlich, was mich an dem Cover überrascht, ist auch dieser Schlangenkopf dahinter. Ich habe das damals als Kind nie gerafft, dass das der Tang Lesher sein soll, obwohl die Zunge natürlich sehr, also schon auffällig ist. Ich habe da auch irgendwie eher an Snake Mountain gedacht vielleicht oder ja, irgendwas anderes. Aber da fragt man sich schon, warum ist da eine riesengroße Pyramide, die Pyramide, die lässt uns heute nicht los, eine riesengroße, oder das würde ich zumindest annehmen, dass die Pyramide groß ist, auf dem Cover klein, weil sie halt weit weg ist. Und dahinter der Tang Lesher muss ja dann noch größer sein. Also das passt nicht so ganz. Oder vielleicht ist es ja nur eine Fata Morgana. Kann auch sein.
Ja, größenverhältnismäßig und auch überhaupt, ja. Weil Tank Lasher und auch Evelyn passen hier natürlich nicht dazu, weil sie ja dann letztendlich gar nicht dort sind bei der Pyramide. denn Skeletor nimmt sie ja dann zum alles entscheidenden Abenteuer ja gar nicht mehr mit, leider.
Ja. Und die Pyramide steht in der Wüste, was an sich gut zu einer Pyramide passt, aber hier, wie wir hören werden, soll sich die Pyramide ja in den Mystic Mountains befinden. Und außerdem, Olli, Hammertor, silberne Schlange, Hand des Siegers, siehst du das irgendwo auf dem Cover?
Nein, überhaupt nicht. Und es klingt eher wie eine Aztekenpyramide für mich auch, denn einer ägyptischen Pyramide. Aber ja, wir kennen das, ein Klassiker. Die Cover-Designer haben sich die Hörspielfolge wahrscheinlich nicht wirklich intensiv zumindest angehört und auch gewisse Vorgaben bekommen, welche Figuren gerade bewerbbar zu sein sollen. Komischer Satz, aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber jetzt, wo du es gerade sagst, wenn ich so drüber nachdenke, gerade so damals in der Zeit, was die Visualisierung angeht, wäre es doch einfacher gewesen, so wie sie es hier gemacht haben, eine Pyramide in der Wüste, weil, weiß ich nicht, ein 8- oder 9-Jähriger, der das Hörspiel hört und liest Pyramide, der sieht dann das Bild, kann sofort identifizieren. Aber wenn du, wie du sagst, so eine Aztekenpyramide siehst, dann denkst du gleich so, hä, was ist denn das? So, weißt du, und das ist vielleicht wirklich einfach nur ganz einfach runtergebrochen ist. Pyramide gleich Wüste, ne? So wie man es kennt.
Bestimmt, genau. Da hast du bestimmt recht, aber ja, ich denke mir, es ist halt nicht die Liebe zum Detail, ja.
Und ja, das ist schade.
Ja. Das stimmt. Genau. Aber das war halt damals scheinbar so. Genau.
Und das Cover verrät schon das Comeback von Evelyn, oder? Zuletzt gehört, ich glaube, beim Dämonenpferd war sie noch dabei oder bei...
Nein, nur bei Skeletor Sieg, oder?
Ja, und Herr der Wespen.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Genau, jedenfalls lange Pause bei der was ist ihr Titel? Herrin des Bösen? Nein, ja, egal. Die böse Zauberin Skeletors Evelyn taucht hier wieder auf.
Genau, und da kommen wir gleich auch zu den Sprechern. Ja, Evelyn haben wir schon besprochen damals bei Skeletor Sieg, glaube ich. Das ist die Katja Brücker, die im Übrigen die Ehefrau vom Douglas Welbert ist, der den Mechaneck spricht und auch in der nächsten Folge dann einen Auftritt hat, allerdings nicht als Mechaneck. Und witzigerweise ist er in dieser Folge nicht und in der nächsten Folge dann schon. Ich weiß auch nicht, vielleicht... Zuerst dachte ich mir, einer muss aufs Kind schauen oder so, während der andere arbeitet. Aber der Sohn von den Welberts, Brückers, der ist erst später dann geboren. Ist übrigens ein Musiker, hat eine Band, kann man sich mal anhören. Ganz interessant. Weißt du noch was, du als Hörsprecher interessierter Thomas, wenn du noch irgendwie was ergänzen möchtest, natürlich, dann mach das gerne einfach, ja. Zum Beispiel zu Katja Brücker oder so.
Katja Brücker ist zum Beispiel auch Autorin für TKKG Junior. Also habe ich gelesen. Die hat da auch schon ein paar Folgen beigesteuert. Ja, und hat auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Detail ihr damals über sie gesprochen habt, aber meistens, du merkst halt immer, wenn sie sich in einem Europa-Hörspiel rumtreibt, dann ist auch ihr Mann nicht weit, also weil die wahrscheinlich mal gemeinsam angereist sind. Und da gibt es natürlich auch Sinn, dass sie in diesem Hörspiel ist und in der Folge, die hier nachkommt, die ja bestimmt thematisch gleichzeitig aufgenommen wurde, dass dann halt der Douglas da auftaucht.
Alles klar, ja, sicher, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja. Und wie schaut es mit den anderen Sprechern aus? Multipod, ja, da haben wir zwei Sprecher.
Ja.
Der Multipod 1 wird von Horst Frank gesprochen und der Multipod 2 von Sascha Träger. Thomas, möchtest du, du hast dich ja mit Horst Frank noch ein bisschen näher beschäftigt als drei Fragezeichen-Podcaster, denn der hat ja da auch eine relativ große Nebenrolle. Und Sascha Träger spricht ja auch jemand sehr Wichtigen im TKKG-Universum. Möchtest du zuerst den Einspieler abspielen lassen, den du mitgebracht hast, oder über den Horst Frank reden?
Genau, wollen wir mal ein bisschen auflockern. Ich freue mich sehr, als Premiere das erste Mal eine weibliche Stimme in eurem Podcast zu hören, nämlich meine liebe Podcast-Kollegin Anna von Die Tosen Hollywood-Schaukel, der TKG-Podcast, den ich mit ihr zusammen mache. Denn eigentlich, wir hatten ja gesprochen irgendwie, ob ich vielleicht noch jemanden mitbringe, und ich hätte gerne Anna mitgebracht, aber Anna lebt halt in Los Angeles und dementsprechend, die fängt jetzt erst gerade an zu arbeiten, während wir jetzt hier schon eigentlich unser Feierabendbier haben, ne? Fängt für sie erst der Arbeitstag an, und es war aus Gründen halt einfach nicht möglich, weil wir jetzt mitten in der Woche aufnehmen, aber dann hatte ich gedacht, ach Mensch, als wir unsere letzte TKKG-Besprechung hatten, da hat sie was aufgenommen und sie wird jetzt ein bisschen was mit mir zusammen über Sascha Dräger erzählen. Deswegen, ich soll sie auch ganz lieb von euch grüßen. Hat sich auch bedankt, weil du hast mir geschrieben, Olli, ach, das ist toll, das können wir gut einbauen. Und das, liebe HörerInnen, hört ihr jetzt.
Mats, bitte ab.
Anna, du kennst doch den Podcast He-Mans Machtschädel, oder?
Habe ich schon von gehört, ja.
Weil du natürlich großer, bekennender Masters of the Universe-Fan bist, oder?
Ja, ich will jetzt nicht lügen. Ich kenne den Podcast nur, weil du da schon mal zu Besuch warst. Mhm. Und dann habe ich mal versucht, eine Folge zu hören. Und es war für mich, als würden Leute Chinesisch sprechen. Ich habe nichts verstanden. Nichts.
Das ist auch nicht schlimm. Eigentlich, du weißt, ich bin ja jetzt wieder zu Gast und die Einladung galt auch für dich, aber du bist leider verhindert aus arbeitstechnischen Gründen. Damit du aber auch dein Plätzchen hier heute bekommst und damit als allererste Frau in diesem Podcast auftauchst, weil bis jetzt war es wirklich nur eine Männerrunde.
Ja.
Darfst du jetzt gerne Sascha Dräger vorstellen, denn in diesem Podcast gehen ja die Jungs auch immer die Sprecher durch, und wenn sie ihren allerersten Auftritt haben in der Serie, dann gehen wir ein bisschen ins Detail, was den Sprecher angeht, und wer außer dir wäre jetzt besser geeignet, als über Sascha Dräger zu sprechen?
Ja gut, das stimmt natürlich. Die Folge hätte ich mir natürlich gerne angehört. Wenn Sascha Dräger vorkommt, kann es ja eigentlich keine schlechte Folge sein. Alexander Sascha als Spitzname Dräger ist ein deutscher Synchronsprecher, bekannt aus TKKG. Der wurde 1967 in Berlin geboren und ist dann mit 13 Jahren nach Hamburg gezogen. Und dann ein Jahr später hat er auch schon bei TKKG mitgemacht. Er ist natürlich der Sohn von Wolfgang Dräger, einem bekannten deutschen Synchronsprecher. Und der Bruder von Kerstin Dräger, die auch Synchronsprecherin und Schauspielerin ist. Ja, und du weißt, mir fällt es immer ein bisschen schwer, sonst irgendwas zu erzählen. Ich finde, er ist ein großartiger Mann und Mensch. So viel kann ich absolut unterschreiben. Und ansonsten hat er halt, ist natürlich, seine Paraderolle ist natürlich Tim aus TKKG. Aber er hat halt auch eine sehr schöne Gastrolle bei den fünf Freunden. Fünf Freunde geraten in Schwierigkeiten als Hardy. Der steht aber im Booklet unter einem Pseudonym, Martin Sichel. Und aus Tom und Locke und Scotland Yard und auch ein paar drei Fragezeichen Gastauftritte hatte er. Und dann spricht er auch in einigen Serien. Zum Beispiel Naruto, das Anime, Itachi Uchiha oder so. Vielleicht muss man das schneiden, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das ausspricht.
Na, ich kenne ihn natürlich, also du hast es schon gesagt, er hat ja den Tom bei Tom und Locke gesprochen, auch eine sehr kurzlebige Europa-Hörspielserie Mitte der 80er Jahre. Ich muss gestehen, diese Scotland Yard-Serie, da hat er ja den Benny Buff gesprochen. Das ist ja, glaube ich, so ein Geschwistertrio. Habe ich nie gehört. Also bin ich sehr jungfräulich. Aber ansonsten war er schon ein, ja, jemand, der bei Europa auch ein- und ausgegangen ist, gerade so in den 80er Jahren. Jetzt ist er ja auf die Stimme von Tim von TKKG abonniert. Vielleicht nochmal der kleine Hinweis. Wir hatten ja die Ehre, wir durften ja in einem tollen Interview zusammen mit Rhea Harder mit ihm sprechen und daher auch, glaube ich, deine Bemerkung, dass es ein toller Mann ist, weil er war wirklich ein sehr, ja, lieber und guter Interviewpartner. Also wenn es noch mehr Menschen von diesem Schlag gäbe, dann geht man immer mit einem guten Gefühl nach Hause.
Ja, ich glaube, so kann man sagen, ja. Sehr nett, sehr hilfsbereit auch. Der hat uns ja auch für unseren Podcast einige Sachen eingesprochen. und wirklich sehr offen, sehr auch sehr ausgeglichen und ruhig und sehr unaufgeregt. Also ja, ist wirklich, finde ich sehr, sehr sympathisch.
Und um die Kurve wieder auf Masters of the Universe zu kriegen, er spricht in dieser Folge, die wir heute hier beim He-Mans Machtschild besprechen, Multibot 2, glaube ich.
Was ich auch noch interessant finde, was ich vorher nicht wusste, ist, dass der in der Zeichentrickserie Doug den Skeeter gesprochen hat. Das habe ich früher auch sehr gerne gesehen. Das ist mir damals aber nicht aufgefallen, dass das die Stimme von Tim war oder ist.
Ja, ich kenne ihn ja aus Roccos modernes Leben. Und er war auch Captain Planet aus der gleichnamigen Serie. Also, er hat schon einiges gemacht. Sehr schön. Vielen Dank, Anna.
Ja, gerne.
Vielleicht bist du ja nächstes Mal dabei.
Ja, vielleicht.
Deswegen, also, tschüss.
Tschüss.
So, ja, das finde ich lieb, dass du sie von uns lieb grüßen sollst. Vielleicht grüßt sie uns ja auch.
Ja, und, also, du hast das,
glaube ich, jetzt glaub ich, formuliert.
Und wir sagen jetzt zuerst mal ganz artig Danke, oder? Das ist doch super, wenn wir da interessante Infos bekommen von deiner Freundin, Thomas. Vielen Dank.
Genau. Ja, ich hab mich ein bisschen am Arzneischränkchen vom Dealer bedient, deswegen habe ich das, glaube ich, gerade durcheinander gebracht. Nein, ich soll euch von Anna ganz lieb grüßen. So rum. Genau.
Ja, vielen Dank. Wir grüßen zurück und sagen, wie du, schließe ich mich dem Dank an. Wunderbar. Vielleicht geht es ja sich doch noch irgendwie mal aus. Oder wir treffen uns dann in der großen Runde nach den 37 Folgen mit ihr dann auch. Ja. Ja, und Horst Frank, lieber Thomas, erzähl uns was über den Horst Frank, sei so nett.
Gut, also ich gebe ja zu, meine Anlaufstelle Nummer 1 ist natürlich auch die Wikipedia und ich habe mir jetzt hier so die wichtigsten Infos mal rausgesucht. Ich versuche mich kurz zu halten. Der Mann ist am 28. Mai 1929 in Lübeck geboren und am 25. Mai, also 3 Tage leider vor seinem 70. Geburtstag 1999 in Heidelberg verstorben. War ein deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher und hat eigentlich so seine Anfangszeiten im Theater gehabt. Was ganz interessant war, sein Studium finanzierte er sich mit Gelegenheitsarbeiten als Nachtwächter, Babysitter und Schaufensterdekorateur. Ja. Und später, als er dann im Film und Fernsehen Fuß gefasst hat, dann hat er noch so sporadisch Tourneeproduktionen zugesagt, die dann aufgrund seiner Popularität durch die Film- und Fernsehlandschaft dann natürlich zu großen Erfolgen wurde, ja. Und der hat schon in den 1950er Jahren angefangen mit deutschen Kinofilmen und hat so als Kontrast diesen negativen Anti-Helden gespielt. Und daher kenne ich ihn auch. Also meistens hat er halt immer Bösewichte gespielt. Um es gleich vorwegzunehmen, seine Paraderolle für mich war damals halt hier die von dem Bösewicht aus Tim Thaler. Kennt ihr bestimmt auch diesen ZDF-Mehrteiler aus den 70er Jahren?
Ich kenne den leider nicht. Nein, Thomas, da muss ich dich enttäuschen. Nein.
Ja. Ich habe ihn nicht gesehen, aber Name sagt mir was.
Ich glaube, so. Du musst mal gucken, in der ZDF-Mediathek, da haben die inzwischen die auch alle hochgeladen, weil das war ja früher diese großen ZDF-Mehrteiler immer an Weihnachten. Das haben die irgendwie jahrelang durchgezogen. Da gibt es ganz, ganz viel, auch sowas wie, weiß ich nicht, Anna. Das war irgend so eine Serie mit einer Eiskunstläuferin, wenn ich mich nicht irre, und so weiter und so fort.
Balletttänzerin war das.
Balletttänzerin, genau. Ja, genau. Das waren ja früher so die Straßenfeger, weißt du? Und da war er natürlich der Baron de Le Fouet. Ja, und wenn ihr Le Fouet rückwärts spricht, was kommt raus?
Hey, bitte nicht solche Tests ohne Vorwarnung. Ich bin Legastheniker, das hat man schon das eine oder andere Mal gemerkt, wenn ich was abgelesen habe.
Ja. Teufel.
Bitte aufklären.
Teufel. Weil Tim Thaler verkauft sein Lachen an den Teufel und so weiter. Mhm. Ja, aber ich denke immer, wir Generation der Kassettenkinder kennen ihn eigentlich mehr durch seine Stimme. Du hast es schon gesagt, er hat halt den Kommissar Reynolds in den 3 Fragezeichen-Hörspielen gesprochen. Ja. Und das bis einschließlich Folge 36, der Superwahl von 3 Fragezeichen. Was ganz interessant ist, wir hatten ja letztens bei uns bei die Zentrale, hatten wir den Skriptautoren André Mininger zu Gast, der ja im Prinzip der Nachfolger vom H.G. Francis ist. Und der hat auch erzählt, dass ab Folge 37, die haben wir nämlich auch jetzt letztens besprochen, da war ja dann Sprecherwechsel vom Kommissar Reynolds. Und einfach wohl aus Altersgründen, aus gesundheitlichen Gründen und halt, weil die Stimme wohl nicht mehr so gepasst hat, haben die dann den den Kommissar Reynolds leider umbesetzen müssen. Mhm. Und ja. In meiner Vorbereitung hier für diese Folge habe ich auch gesehen, bei hörspielforscher.de, die Folgen 31 und 32 von Masters of the Universe waren wohl auch seine letzten Einsätze als Hörspielsprecher.
Oh, okay. Mhm. Das habe ich nicht rausgefunden. Ah, das ist sehr interessant, ja. Okay.
Genau.
Ja. Aber nochmal ein liebevoller Auftritt mit dem geliebten Grünschnabel zusammen.
Genau.
So, und ja, dann, definitiv gelungen. Ja.
Ja.
Und ich habe jetzt Tim Thaler auch gerade mal gegoogelt. Olli, wenn du auf die Bildersuche gehst, den kennt man.
Ja.
Also ich glaube, ich habe da nicht viele Folgen gesehen, aber doch, das sagt mir was, ja.
Na, immerhin.
Mit Thomas Ordner, der hat den damals gespielt. Gut. Also insgesamt kommt auf er kommt insgesamt auf 71 Rollen in 71 Sprachaufnahmen zwischen 1976 bis 1987 bei Hörspielen. Er hat auch in diesen Europa-Klassikern hat er den Captain Nemo gespielt, bei 20.000 Meilen unter dem Meer. Und er war mit Brigitte Kolleker verheiratet. Ich glaube, die lebt auch noch. Und mit der hat er halt für die Gruselserie dieses Reporterpärchen, Tom Fawley und Irene Fox, haben die beiden zusammengespielt.
Okay.
Mhm. Die sind auch kultig, weil das ist so ein Reporterpärchen, die sich immer so ein bisschen anzicken und so. Und er ist auch schon so ein kleiner Schovi, aber sie weist ihn dann mal so schön in die Schranken. Ja.
Okay.
Und dann würde ich noch einen Podcast-Tipp rausgeben, denn es gibt ja jetzt aktuell den Haschimitenfürst, der Bobcast mit Andreas Fröhlich, der den Bob Andrews spricht. Und der erzählt jetzt auch viele Anekdoten. Also wenn ihr Bock habt, so Anekdoten aus dem Europa-Hörspielstudio zu hören, hört da mal rein, weil da hat er nämlich erzählt, wie der Horst Frank so drauf war. Und der hat auch im Studio geraucht, was heute wohl ein absolutes No-Go ist, aber das war wohl damals ein bisschen lockerer, Ende der 70er, Anfang der 80er. Und ja, der Kai Schwind macht den Podcast mit. Der hat unter anderem, macht er für die Ferienbande und so. Oder die Live-Touren hat er mitbegleitet von den drei Fragezeichen. Und der hat dann auch gefragt, irgendwie, ja, und wie war das so? Habt ihr mit denen zusammen aufgenommen? Oder war der so ein bisschen unnahbar, der große Schauspieler? Und da hat der Andreas Fröhlich gesagt, nö, der wollte auch immer mit uns aufnehmen. Und es gab wohl damals, 1986, ein Gewinnspiel. Da war ich leider noch viel zu klein, sonst hätte ich mitgemacht. Du konntest in Baden-Baden einen Hubschrauber-Rundflug mit den Sprechern der drei Fragezeichen, mit Horst Frank und mit Heike Dine Körting gewinnen. Ja.
Wow.
Ja, deswegen.
Ja.
Das ist natürlich der Jackpot für die Europa-Hörspiel-Nerds. Ja. Ja, super. Okay. Ja, danke, Thomas. Da hast du dich ja wieder ordentlich vorbereitet. Ich sage jetzt noch ein paar Worte zu Klaus-Peter Kehler, der den Tank Lescher spricht, der 1941 geboren wurde und 2002 verstorben ist. Und ja, war auch Synchron- und Hörspielsprecher wie die meisten. Und interessant dabei ist, dass er die zweite Stimme von Popeye, dem Seemann, war und auch von Traumi Schlumpf, auch in einer zweiten Synchronfassung allerdings. Und du, lieber Thomas, kennst ihn vielleicht auch, weil er ist zum Beispiel bei Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, TKKG, eine Folge, die ich auch gehabt habe, der Krug. Und ja, und auch bei den drei Fragezeichen ist es eine oder andere Mal zu hören. Genau, und der Mantisaur, die Mantisau, wurde gesprochen von Wolf Ratien. Und der ist 1923 geboren und 2003 verstorben. Hat zusätzlich auch noch zu den Hörspielsprecher Engagements auch noch, war auch noch Filmregisseur, Schauspieler und auch Autor und Synchronsprecher. Und der vertonte zum Beispiel den Papa-Schlumpf bei den Schlümpfen. Also zweimal die Schlümpfe. Und ja, auch beim Asterix und so war er öfters dabei und auch natürlich wie fast alle bei die drei Fragezeichen. Aber das mit dem Papa-Schlumpf, wenn man das kennt man natürlich. Ja. Mhm. Das hat man im Ohr.
Klingt aber ganz anders als wie Mantisau, der Papa-Schlumpf. Ja. Also da
hast du recht. Die Wachen, sie haben Gargamel bemerkt.
Also das macht er ja großartig hier. Das macht er ja großartig hier in dieser Folge, weil also ich traue mir zu wetten, der Wolf Ratien, der war hier nicht irgendwie verzerrt oder die Stimme gepitcht irgendwie, der macht das wirklich selber mit seinen Stimmbändern.
Wäre auch ein guter Pumuckl gewesen.
Ja, genau.
Ja, also der macht natürlich in der Drei-Fragezeichen-Folge schlechthin hin, nochmal, der macht natürlich in der Folge von den Drei-Fragezeichen schlechthin mit das Gespensterschloss, Folge 11, denn da spricht er diesen Stephen Terrell und auch, darf man ja nicht mehr sagen, das Wort, einen von diesen Zigeunerinnen, die Zigeunerin spricht er genau. Und die spricht ja auch so hoch wie der Mann. Die ist auch irgendwie so, ah, was hast du da? Ein Messer, gib das her. Ja, also gebe ich dir recht, Dieter, das kriegt er selber so hin.
Das kriegt er so hin, ja. Mhm. Ja, weil bei Orko, Matthias Grimm, da wurde ja, das hört man ja ganz deutlich, den Unterschied von der Folge 3, Sturm über Castle Grayskull und dann die anderen Folgen, da wurde die Stimme schon nachträglich noch verändert. Aber ja.
Ja, wir kriegen auch was hin, und zwar den Plot, und zwar relativ zügig, lieber Dieter, kriegen wir das hin, weil jetzt haben wir sehr, sehr viel schon vorweg an Zeit gebraucht und war auch sehr cool und interessant, aber da sparen wir jetzt beim Plot wieder rein, oder Dieter, weil alle unsere Hörerinnen und Hörer kennen natürlich diesen super Plot.
Ja, dann werde ich nochmal kurz aushusten und dann eine knackige Zusammenfassung geben.
Ja, warte kurz, ich habe das Startsignal. So.
Oh, schön. Ja, worum geht's denn in der heutigen Folge? Adam, der will Skeletor mal so richtig reinlegen und dafür nutzt er ein Märchenbuch, ja, das Buch Die Pyramide der Unsterblichkeit aus der Schlossbibliothek. Darin wird nämlich beschrieben, wie man auf Eternia eine ganz geheimnisvolle Pyramide finden kann, in der, wenn man sie betritt, man die Unsterblichkeit erlangen kann. Ja, das ist natürlich wie geschaffen für Skeletor. Skeletor, der krank im Bett liegt, ja, er ist am Boden zerstört, vor allem wegen des Verlustes, den er in der letzten Folge hinnehmen musste. Er hatte die Macht über Eternia erlangt und hat sie wieder abgeben müssen. Er kann sich nicht mehr aufraffen, ja. Aber das ändert sich schlagartig, als er von seinen Spionen in Eternis von diesem geheimnisvollen Buch erfährt. Genau. Denn wenn er unsterblich ist, dann kann ihn niemand mehr aufhalten. Dann muss er nur warten, bis die sterblichen Masters, unsere Helden, nicht mehr sind. Genau, soweit so gut. Ja, Skeletor will also das Buch klauen. Und es bietet sich ihm die Gelegenheit mit einer großen Feier in Eternis, dem Fest der Freiheit. Da schleicht er sich mit einigen Mitstreitern in den Palast und schafft es in die Bibliothek, während Hordak noch mit Mantisaur einen kleinen Scheinangriff nebenbei noch stattfinden lässt. Ja, da schafft es Skeletor schließlich das Buch, das mutmaßliche Märchenbuch, sich unter den Nagel zu reißen und auch unbemerkt zu entkommen. Ja, scheinbar unbemerkt, denn Adam und Man-at-Arms wissen natürlich, warum der Angriff von Hordak passierte, und sie haben auch mitbekommen, dass Skeletor im Palast war. Sie freuen sich insgeheim über den gelungenen Schabernack. Genau. Und um Skeletor auch noch in dem Glauben zu bestärken, dass er mit dem Buch was wirklich Wichtiges erbeutet hat, machen sie jetzt auch noch einen Angriff auf Snake Mountain. Ja, jetzt sind unsere Helden mit dem Scheinangriff dran. Sie rücken aus, sie schießen absichtlich vorbei, machen einen riesen Tamtam und Skeletor schlägt sie zurück und er glaubt nun mehr denn je, nachdem er diesen Angriff auf Snake Mountain abgewehrt hat, dass er wirklich jetzt mit dem Buch unseren Helden eins der größten Geheimnisse des Universums entrissen hat. Ja, Skeletor auch nicht faul, der liest gleich mal da drin, schmökert in dem Buch und erkennt in den Ausführungen auch gleich einen Ort wieder, ja, in den Mystic Mountains, und er bricht dort mit seinen Schergen, bricht er dorthin auf. Und ja, den Hinweisen des Buches folgend finden sie dann auch tatsächlich eine Pyramide. Ja, kann denn das wahrhaftig die Pyramide der Unsterblichkeit sein? Ja, ja, zwischenzeitlich taucht bei einem missglückten Zauberer, bei einem missglückten Zauber von Orko auch der geheimnisvolle Multibot auf Eternia auf. Mehr oder weniger zufällig, aber das Wesen hat einen Brief der Zauberin von Grayskull mit dabei. Und in diesem Brief, da ruft die Zauberin He-Man und Teela in die Burg und dort erzählt die Zauberin, es gibt eine Gefahr, ja, Eternia wird bedroht und zwar von Skeletor, der nämlich ein Reich betreten hat, in das die Zauberin keinen Zugang hat, ja, das für die Zauberin im Verborgenen liegt. Sie kann nicht sagen, was dort passiert, sie weiß nur, dass Eternia sich in einer schrecklichen Gefahr befindet. Denn Skeletor, und jetzt haltet euch fest, Thomas, Olli, er hat wirklich die wahrhaftige Pyramide der Unsterblichkeit betreten. Die Pyramide existiert wirklich.
Ist ja nicht zu fassen.
Kaum zu glauben. So endet der erste Teil dieses Zweiteilers mit einem, ja, wirklich ganz unglaublichen Cliffhanger. Ja, jetzt muss ich nochmal durchatmen und dann starten wir in die Analyse, hätte ich gesagt.
Ja. Trinke mal einen Schluck, lieber Dieter. Super, super zusammengefasst. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass das ein Zweiteiler ist, natürlich. Es ist der vorletzte Handlungsrahmen, wenn man das vielleicht so sagen kann, der vorletzte Plot, den es gibt. Wir biegen in die Schlussgerade ein, denn nach diesem Zweiteiler kommt schon der Fünfteiler, der ja auch eine übergeordnete Handlung hat. Ja. Also, jetzt geht es nochmal so richtig rund. Ja, und starten wir rein, also in diese, so viel nehme ich schon mal vorweg, völlig irre Folge. Also die hat es ja an Wahnsinn nochmal so richtig in sich. Und die erste Szene, da geht es auch wahnsinnig ab. Und zwar im Hintergrund ist mir aufgefallen, weil da wird gehämmert und geschmiedet, was das Zeug hat. Erste Szene, Adam will Skeletor eben so richtig reinlegen, erzählt dem Man-at-Arms die Idee, Und im Hintergrund, mich würde es ja interessieren, wer da alles arbeitet. Ja. Ist das der Fisto oder was, der da mit bloßer Faust mal ein bisschen was schmiedet? Oder?
Aber Olli, vorher nochmal. Also das Hörspiel beginnt, ja, man hört die Titelsequenz und es beginnt mit dem Satz, Man at Arms, ich habe eine Idee. Das ist doch ein genialer Anfang, oder? Nicht Adam liegt im Blumengarten und dichtet, sondern er kommt rein schnurstracks zu Man at Arms und sagt, hey, ich habe eine Idee. War für mich ein echt guter Anfang, ja?
Ja, fast ein Cold Opener.
Ja, genau. Richtig Cold Opener.
Ohne Horst Naumann und so, ja, das stimmt
genau.
Schon. Ja.
Genau.
Thomas, wird dir diese Szene gefallen, diese erste in der Werkstatt?
Es ist ungewohnt, weil es halt wirklich mal ohne Erzähler beginnt. Oder oft beginnt es ja auch auf Snake Mountain mit dieser Skeletor-Musik, ne? Die muss ich mir jetzt auch mal offenbaren, ich kann die nicht mehr hören. Die hat sich so ein bisschen für mich abgenutzt, weil die ja wirklich.
Die ist so cool, die Musik. Die höre ich manchmal zum Einschlafen.
Ich verprell's mir witzig. Ich verprell mir jetzt wahrscheinlich mit allen Motu-Fans, aber.
Schmeiß dich gleich raus da.
Du schmeißt mich in den langen Tunnel, ne? weil die wird natürlich auch in anderen Europa-Produktionen verheizt, sage ich jetzt mal, auch bei den drei Fragezeichen, auch noch in neueren Folgen, muss man dazu sagen. Und es ist halt immer das Gleiche, wenn man weiß, jetzt kommt die Musik, jetzt sind wir auf Snake Mountain, aber darum geht's gar nicht. Ja, ungewohnt und eigentlich der Man-at-Arms, der schmunzelt schon so eigentlich, als ob er genau weiß, was Adam eigentlich will. Also der ist gleich drin, der ist sofort, der weiß, was er will. Ah, du willst ihn reinlegen, du willst eine Finte legen und bla bla bla. Ja, und wie sieht's aus? Aber der wirkt jetzt nicht so überrascht irgendwie. Er könnte ja auch sagen, wie kommst du denn darauf, ne?
Könnte man drüber diskutieren.
Ja, anscheinend ist Adam, ja.
Ja. Aber weißt du was? Der hat sich schon gedacht, das wird der größte Spaß des Jahres. Und das lässt er sich nicht nehmen, der Man at Arms.
Ja, das merkt man auch, ja. Also so wie der gleich, der... Also, egal was du vorhast, ich bin dabei.
Ja, und wenn wer dissen kann, dann der Karl Walter Diss.
Ja. Unbedingt. Und ich nehme es gleich mal vorweg, also bei Man at Arms, da werden wir es in allen Szenen merken, der ist richtig gut gelaunt in dieser Folge. Also der ist gar nicht der stocksteife, besorgte Waffenmeister, wie wir ihn manchmal kennen. Der hat auch richtig, richtig viel Spaß an der Idee.
Ja, aber wundert dich das? Weil ich meine, das ganze Hörspiel, auch in die nächste Folge rein, wird der nur gefeiert. Also da wird schon ein bisschen mehr dem seinen Gaumen runtergeflossen sein, weißt du? Deswegen ist der wahrscheinlich die ganze Zeit so gut drauf, ja?
Ja? Das stimmt. Ja.
Das stimmt, das erwähnt er auch, dass das für die Feier vielleicht genau das Richtige ist, beziehungsweise für ja, das ist ja auch merkwürdig irgendwie. Die feiern da, wie wenn sie Skeletor wieder vertrieben hätten, obwohl sie eigentlich gar nicht, und auch Skeletor, rutschen wir gleich rüber in die nächste Folge, ja, in die nächste Szene natürlich, meint ja auch, er hat da irgendwie schon wieder verloren und deswegen ist er so deprimiert. Es konnte ja keiner was dafür, dass diese Sonne da auf Eternia herabfährt. Also von daher, eigentlich passt das nicht perfekt zusammen, finde ich.
Aber naja, also dafür kann schon Skeletor etwas, oder? Der Hordak hat ihn ja auch noch gewarnt. Du, bist du dir sicher? Da gibt es Gerüchte, dass was Schreckliches passieren wird. Ja, aber sei es wie es sei. Mir ist noch aufgefallen, also diese Spaßszene in der Werkstatt, wo Adam und Man at Arms gut gelaunt sind, die wird auch mit einer mit so einer jazzigen, fröhlichen Bassgitarrenmusik ausgefadet. Und dann geht's über ins von dir, Thomas, erwähnte bösen Thema und dann liegt Skeletor im Bett und ist einfach down. Und also das ist auch musikalisch ein gut gelungener Übergang.
Da hast du vollkommen recht, das ist mir auch aufgefallen. Das fällt in den letzten Folgen öfters mal auf, dass mal ein bisschen was Neues verwendet wird, ja. Genau. Mhm. Bezüglich Musik und so, das vielleicht nur ganz kurz als kleine Werbeeinschaltung meinerseits. Ich habe ja ein Interview aufgenommen mit dem Hugo Bartwisch, dem Mann, der alle Masters-Hörspiele hochgeladen hat auf YouTube. Und da reden wir auch über das, wie Musiken von Europa quer verwendet worden sind, quer durch den Gemüsegarten.
Ja, ein Landsmann von uns, Olli, aus dem sonnigen Kärnten im Süden Österreichs. Ja.
Ganz genau. Ja, und diese Szene, wir haben sie ja schon öfters mal auch im Vorfeld irgendwie angeteased. Jetzt ist es soweit, Skeletor, ja, wir haben es auch im Hörspiel verwurstet, ist vollkommen ausgebrannt und der Tod steht hinter ihm und ja, ist natürlich sehr, sehr vermenschlicht. Es ist der Inbegriff von der Vermenschlichung von Skeletor und das mögen viele nicht. Aber ja, man muss sich, glaube ich, davon lösen, sowieso in dieser Folge. Es ist natürlich irgendwie ganz, ganz, ganz lustig.
Ja gut, da würde ich gerne als Außenstehender was zu sagen, weil ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so in der Materie drin wie ihr. Für mich ist ja Masters of the Universe einfach nur eine gute Europaproduktion, aber ich bin ja kein richtig krasser Fan, weißt du? Und deswegen, ich glaube, ich verstehe, was der H.G. Francis mit dieser Szene sagen wollte, dass einfach nach über 30 Folgen der Skeletor auch mal einfach resigniert und einfach, er spielt's ja auch gut, ne, dieses irgendwie, ich will nicht mehr, ich bin einfach enttäuscht und so. Und Hordak sagt es ja, der liest ihm ja ein bisschen die Leviten und sagt irgendwie, Skeletor, hab dich nicht so, du bist doch nur sauer, weil du schon wieder vom Thron gestoßen wurdest, ne. Deswegen glaube ich, dass der H.G. Francis da einfach mal mitspielen wollte. Aber, Uli, du hast es ja schon gesagt, das Interview mit dem Hugo Bartwisch, der hat ja auch gesagt, seine Lieblingsszene ist die Original Story von dem Trapjaw und wie scheiße einfach Skeletor sein kann, das pure Böse, der da einfach mit einem Panzer einen unschuldigen Mann überfährt, der einen kleinen Jungen retten will. Also, wenn du diese beiden Szenen nebeneinander stellst, dann wirkt das schon krass so gegenüberstehend. Das verstehe ich schon, weißt du? Ja. Aber ich habe ja auch in Foren gelesen, dass halt die Serie zum Schluss so ein bisschen kindgerechter wird und ja, Skeletor wird weichgespült. Das merkt man schon. Deswegen als Außenstehender würde ich jetzt sagen, ich find's witzig, dass er so einfach auch mal krank in Anführungszeichen im Bett liegt und sagt, alles doof und ich mag einfach nicht mehr, weißt du? Als Fan würde ich auch sagen, das ist nicht mehr mein Skeletor.
Ja, da hast du es, glaube ich, wunderbar herabgebrochen. Genau, um das geht's. Und genau.
Da. Aber es passt trotzdem perfekt in die Folge rein. Und wenn man sich vor Augen führt, Skeletor hat ja wirklich die Macht gehabt. Er war ja König von Eternia in der vorherigen Folge. Das hat er vorher eigentlich nur beim Geheimnis der Mystic Mountains geschafft mit dem Ring. Und da wurde er dann sozusagen überlistet, besiegt. Und der Ring wurde ihm abgenommen. Aber hier bei das Zepter der unendlichen Macht, da hat Skeletor ja sogar das Zepter selbst wieder hergegeben. Und das hat er einfach überhaupt nicht gepackt. Ja. Also da verstehe ich schon, dass er dann einfach, dass er da in eine tiefe Depression fällt, ja. Olli, du hast es schon gesagt, Burnout als Volkskrankheit hat auch Eternia erreicht, ja. Der Skeletor, der leidet einfach unter einem so enormen Erfolgsdruck und seine Shareholder in Snake Mountain, die werden ihm die Hölle schon heiß gemacht haben, ja.
Ganz genau. Ja, und dann kommt ja dieser wichtige Satz, wo er sagt, der Tod klopft mir auf die Schulter. Mhm. Und ich habe da dann nochmal drüber nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Satz ist. Denn damit wird die Sterblichkeit von Skeletor aufgegriffen und gleichzeitig dann auch die Motivation für seine Mission der Unsterblichkeit erklärt. Und das ist eigentlich ein kurzer, aber wichtiger Satz. Denn deswegen will er dieses Buch haben, damit er eben nicht stirbt.
Ja, da hätte ich noch ein paar Sachen. Also einmal noch ist mir was aufgefallen. Ich finde nämlich viel interessanter die Aussage von Hordak, dass er und alle anderen Verbündeten von Skeletor ohne Skeletor verloren wären. Und der King Hiss sagt dann auch, Skeletor, ohne dich können wir nicht überleben. Und da habe ich mich gefragt, wie meint er denn das? Also Wenn Skeletor jetzt einfach sagt, ich mag nicht mehr und einfach wirklich zugrunde geht an seinen Depressionen, seinem Burnout, würden sie dann von den Masters of the Universe gefangen genommen oder überrannt werden? Ne? Oder ist Skeletor jetzt im wahrsten Sinne des Wortes der Versorger von den allen? Also nur er hat den Schlüssel für den Kombi, an dem er am Wochenende irgendwie zu Kaufland fährt und einkauft oder so. Weißt du? Also fand ich krass, dieses ohne dich sind wir verloren, weißt du?
Ja, da. So. Streuen sie ihm vielleicht auch ein bisschen Rosen.
Ja, das auf alle Fälle, ne? Also die Cuts buckeln ja ganz schön um den rum, ne? Also am Ende sagt ja auch die Evelyn, so gefällt's zu mir. jetzt habe ich aber noch eine Frage an euch. In Folge 2, hier Todestor, da wird doch erzählt, dass der Skeletor eins von den Riesen geschaffen wurde, die alles Üble und Böse auf ihn übertragen haben und dann haben sie in den Strom der Zeit geschickt. Und ich habe das eigentlich immer so verstanden, dass Skeletor generell ein unsterbliches Wesen ist.
Das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, das ist auch zum ersten Mal, dass es in den Hörspielen mal zum Thema gemacht wird. Ja, wie ist das eigentlich bei den Masters of the Universe? Werden die normal alt, so wie wir? Sind die sterblich? Sind die unsterblich? Gibt es die einfach immer die ganze Zeit? Und hier, haben die auch irgendwann mal gehen sie einem Ende entgegen, ja. Und das wird hier zum ersten Mal aufgegriffen und man wird halt hier hingeführt, naja, ist doch so wie bei uns Menschen auch, die leben nicht ewig. Und auch Skeletor, wo man ja auch nichts genau wusste, ja, Ausgeburt des Bösen, ein Magier und so weiter, sehe ich ganz so wie du, Thomas. Da habe ich mir als Kind auch immer gedacht, ja, den Skeletor, den kannst du nicht wegmachen oder auslöschen. Der ist als die Verkörperung des Bösen einfach da. Aber hier, eben wie gesagt, führen sie da eine neue Facette ein und ja, eine sehr, sehr menschliche, wie wir schon erwähnt haben.
Ja, richtig. Genau. Und Hordak, das ist ja auch eine Geschichte, die natürlich jetzt in den Hörspielen nicht existiert, aber Hordak und die Schlangenmenschen, die haben ja eigentlich schon auf Pre-Eternia gehaust und sich bekämpft und von daher, ja, also da kann man ganz, ganz lange darüber philosophieren, wie das mit der Unsterblichkeit ist. Und auch wenn man in die Zukunft schaut, muss man sagen, Skeletor hat ja da überhaupt keine Bedenken oder keine Ängste, dass dann vielleicht noch wer nachfolgen könnte auf He-Man und die Masters of the Universe. Ja. Weil natürlich, man weiß ja mittlerweile, sage ich jetzt, dass He-Man und Teela ja auch ein Kind bekommen werden irgendwann. Und das natürlich auch wieder ein He-Man sozusagen wird und auch wieder die gleiche Macht und Kraft haben wird. Also da wird er sich ordentlich in den Hintern beißen dann.
Aber das ist ja, aber ich sag mal, wenn man jetzt nur die Europa-Hörspiele als geschlossenen Kosmos betrachtet, ja, da wird das ja nicht so, also da weiß man von Pre-Turn ja nichts und auch von sonstigen Themen. Also da könnte man es schon auch so sehen, ja. Also da weiß man ja nicht, dass es mehrere Träger des Schwertes schon vor He-Man gegeben hat und so weiter. Also da klingt das durchaus plausibel. Mir ist noch eins aufgefallen, Thomas hat es auch schon angesprochen, also dass sie da wirklich so zu Skeletor stehen, ihn aufmuntern und da sind sie, da dreht sich das Ganze fast um, also da sind auf einmal die Bösen sind so eine geschlossene Gemeinschaft, so wo der eine den anderen unterstützt und weißt du, so ein bisschen wie He-Man und Man-E-Faces, den guten alten Freund, den lassen wir nicht im Stich und so, also da wird eine ganz eine ganz neue Facette aufgezeigt, weil sonst kennt man ja zumindest Hordak oder auch Evil-Lyn kennt man ja eher als aufmüpfig da wäre die Erwartung, dass sie das eher ausnutzen, wenn Skeletor mal eine Schwäche zeigt. Aber hier, wie gesagt, es ist unerwartet, es ist aber trotzdem von H.G. Francis so gut erzählt, dass man das, also ich kauf's, für mich passt das.
Gut. Mhm. Da muss ich da mal kurz reingrätschen, in dem Sinne, wenn alle sich aufregen, dass der arme Skeletor krank im Bett liegt, und ich will das jetzt nicht kaputt machen, es ist ja am Ende immer noch ein Kinderhörspiel, ne? Das sagen wir auch immer bei Zentrale, es ist für Kinder, weißt du, es ist hier genauso, diese Logik, aber ich meine, der Plan von Skeletor, du hast es ja auch schon gesagt, Oli, dass jetzt Teela und He-Man ein Kind zeugen, das weiß ich nicht, weißt du, weil die Hörspiele sind ja ein in sich geschlossener Kosmos. Aber da habe ich auch gedacht, so, okay, der will jetzt warten, bis He-Man und alle anderen so alt sind, dass sie kein Schwert mehr heben können, weißt du? Und dann überrennt er die oder was? Also da habe ich mich auch gefragt, hat der schon mal was von Fortpflanzung gehört oder so, weißt du? Dass die an ihre Nachkommen irgendwie das übergeben und so, weißt du? Also nach dem Motto, dann setze ich mich jetzt zurück und warte, bis die alle alt sind und dann werde ich sie mir vorknöpfen.
Ja, 30, 40 Jahre Knast macht ihm gar nichts aus, wird ihm sicher nicht fad.
Also. Da kommen ja nächste Folge zu und da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, stimmt, das ist jetzt in der nächsten. Okay, na gut, in der Folge auf jeden Fall gibt es einen Spion und dieser Spion, der keucht und verleucht da in die Turnes herum und hat auch Zugang zu allem. Da kann man sich natürlich auch fragen, wissen denn die Helden von dem Spion, weil irgendwie haben sie dem ja scheinbar das Buch zugänglich gemacht. Wie ist das da? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, über diesen Spion, über den, von dem Skeletor redet? Oder King Hiss, glaube ich, ist es.
Ja, nicht wirklich. Also das ändert sich ja auch ein bisschen, ich sage mal, in den ersten Folgen, da ist Skeletor ja irgendwie allgegenwärtig. Entweder durch seine Magie bekommt er Dinge mit oder durch irgendwelche technischen Hilfsmittel sieht er, was die anderen machen und so weiter. Also ja, jetzt wie gesagt, wird alles ein bisschen menschlicher, alles ein bisschen mehr so in Richtung, okay, wenn Skeletor irgendwo von in der Ferne was erfährt, dann hat er dort wohl einen Spion. Secret Intelligence von Snake Mountain, das wird schon passen. He-Man hat ja auch seine Speer und seine Kundschafter, die wird Skeletor auch haben.
Mhm. Ja, vielleicht hat er ein paar Wanzen eingebaut auch.
Ja, aber das fand ich ein bisschen holprig erzählt, bin ich ganz ehrlich, weil in der ersten Szene, da sagt Adam, wir führen ihn hinters Licht, wir legen den Köder aus und so. Und dann ist jetzt dieser Schnitt. Und plötzlich sagt der King Hiss irgendwie, ja, ich habe erfahren, dass die da das Buch verstecken. Also da fehlt mir so ein bisschen der Schritt dazwischen, wie der davon erfahren hat, weißt du?
Mhm. Ja, absolut, ja.
Ja.
Aber
Da hätte ich, genau. da hätte ich mir zum Beispiel ja. gewünscht, wie jetzt hier ein Sturm über Castle Grayskull, da hat ja Skeletor zum Beispiel so ein kleines Flugzeug, mit dem er da alles auskundschaftet oder so, weißt du, dass man sowas eingebunden hätte. Aber so dieser irgendwie, ja, und da ist ein Spion und der hat mir das und das erzählt. Und wir haben ja gerade erst davon erfahren.
Ja, eben, genau, das ist es ja. Also da ist durchaus eine kleine Lücke drinnen.
Wobei wir ja Spione gibt es ja gerade in Man at Arms Werkstatt besonders viele, oder? Das war doch in der Folge. Da
kommt man leicht rein, ja.
In der Folge, na, wo Teela das Zauberschwert klaut.
Teelas Verrat.
Teelas Verrat, ja. Da war ja, da war ja auch schon. Also Skeletor schafft das schon, jemanden von den Seinen in Eternis einzuschleusen. Das dürfen wir ihm schon zutrauen.
Ja. Na, gehen wir mal rüber in die nächste Szene. Da befinden wir uns dann auf Eternis und da, ich weiß nicht, Leute, ob es euch aufgefallen ist, aber das ist ja wohl Star Wars Musik fast in 1:1 übernommen. Also das klingt so gleich, das ist wirklich sehr, sehr auffällig. Ist euch das auch so gegangen, Dieter?
Ja, also es ist nicht die Star Wars Musik von John Williams, natürlich nicht, aber dieses Fanfarenmäßige und bombastische, das war schon auffällig, ja. Also Olli, du hast es schon angesprochen, bei der Musik, da werden sie jetzt ein bisschen, ich finde es trotzdem, sie werden ein bisschen mittelalterlicher. Es hat irgendwie mehr so von keine Ahnung, Ritterspielen oder von so, ja, so feudale Musik oder eben, ja, mal so fröhlich, mal so, es früher war es dann immer, ja, entweder Heldenthema oder Skeletor-Thema oder irgendwelche ganz komischen Soundeffekte, Synthi-Sounds, aber jetzt man merkt, sie experimentieren jetzt mehr mit der Musik in den Produktionen. Es passt aber auch.
Ja, das stimmt, ja. Später kommt aber noch mal was, beim Auftritt von Multibot, glaube ich, ist es, da wird noch mal die gute alte Sternenstaubmusik eingespielt. Da habe ich mich schon... Nostalgie in der Nostalgie quasi.
Da habe ich mich wirklich wieder mal über, da hat mich dein gutes Ohr und Gedächtnis sehr überrascht, Olli. So, also mach dir keine Sorgen, auch wenn deine Augen nicht mehr so gut sind, deine Ohren, ja. Das ist ja unglaublich, was du da immer raushörst.
Ja, wirst schon sehen, deine Augen. Du hast jetzt auch wieder Geburtstag gehabt vor ein paar Tagen. Die werden auch noch dran glauben müssen. Na gut, auf jeden Fall, Thomas, hast du schon mal eine gebratene Taube gegessen?
Nein. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich Ja gesagt hätte?
Ja, damit habe ich nicht gerechnet.
Genau, schmeckt gut. Ich muss dir dazu sagen, ich habe mich auf die Musik weniger konzentriert, sondern eher auf das Gebrabbel bzw. die Rufe vom Volk im Hintergrund, denn... Orko ist ja hier wieder sehr präsent mit seiner hier, seht mich an, beachtet mich Stimmung, ne, nach Motto, ich bin der Größte und ich möchte, dass ihr das auch honoriert. Und dann sind halt, also da habe ich mehr auf die Sprecher geachtet, wen ich so raushöre. Und namentlich habe ich den Stefan, ich kann diesen Namen nicht aufsprechen, Schritschinski rausgehört, der unter anderem bei 3 Fahrzeichen der Fluch des Rubins den Guss, August August spricht. Dann Lothar Grützner und ich bin der Meinung, der bei 3 Fahrzeichen in Gold der Wikinger den Sam spricht, und das ist Marco Kröger, der später den Patrick Starr bei SpongeBob sprechen sollte. Also du siehst, ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Ja.
Aber das lieben ja unsere Hörer. Also das kriegen wir immer wieder als Feedback, diese ganzen Querverweise und so zusätzlichen Infos. Cool. Dieses Mal habe ich mir nämlich die Mühe nicht gemacht. Also vielen Dank, Thomas, dafür. Coole Sache, ja. Das interessiert mich nämlich auch immer sehr eigentlich. Hatte ich aber dieses Mal tatsächlich keine Zeit dafür. Sehr, sehr cool, ja. Der Patrick.
Was mich immer ein bisschen genervt hat, dass sie immer diese gleiche Tonlage haben. Seht her, er will ein Zauberer sein. Der kann ja gar nicht so dieses Reinrufen. Und das ist irgendwie anstrengend, weil es immer derselbe Ton ist.
Auch das stimmt, ja.
Ja, was mir in der Szene noch aufgefallen ist, also ja, dass das große Volksfest beginnt, ja, He-Man, nachdem Orko da ein bisschen gezaubert hat, beruhigt erstmal das Volk und gibt auch eine Runde aus, ja. Und so wie ich es verstanden habe, ist das Fest der Freiheit ja auch dafür da, um He-Man zu feiern. Vor allem He-Man, aber natürlich die Verteidiger Eternias. Aber dann sagt Horst Naumann, ihm, also He-Man, wurde der Trubel zu viel. So verwandelt er sich kurzerhand in Prinz Adam und hatte dann ein wenig mehr Muße, das Fest zu genießen. Also, was hält ihr jetzt von dieser Formulierung? Also, da beginnt die Folge mit Schabernack und Adam und Man at Arms, alle wollen Spaß haben und dann klingt's hier fast so, wie wenn He-Man keinen Bock hat auf das Fest und Adam eigentlich auch nicht so richtig. Komisch, oder?
Naja, du musst dir schon so vorstellen, der He-Man ist der Star, ja. Der He-Man ist der Star, wie die Backstreet Boys oder was, oder Take That und alle schwanzeln um ihn herum und wollen ein Autogramm oder so. Das ist halt eine halbe Stunde lustig und dann willst du auch wieder mal deine Ruhe haben. Ich meine, wir kennen das ja als Top-Podcaster.
genau.
Ja, die wollen ihn alle anfassen.
Dann verwandeln wir uns wieder in unseren Alltags-Olli und Alltags-Dieter und Alltags-Thomas, in unseren Alltags-Jobs.
Genau. Aber du hast doch gemerkt, irgendwie, wenn er kommt, was ist denn los, Leute? He-Man! Ja, also, das ist, die gehen ja richtig auf den ab. Also, natürlich. Ja,
die BHs fliegen.
Genau, ja.
Ne? Ja, aber trotzdem, das Fest ist ja genau dazu da, dass He-Man gefeiert wird, oder? Wie feiert man jetzt ein Fest der Freiheit, wo He-Man die ersten zwei Stunden da ist, eine Runde ausgibt und dann ist die restlichen zweieinhalb Tage nur mehr.
So Leute, ich muss jetzt mal pinkeln, also bis später.
Ich gehe mal Zigaretten holen.
Ja, aber du darfst doch nicht vergessen, so ein Doppelleben ist ja auch schon ziemlich stressig, stell mir vor, weißt du, weil du bist ja der Sohn des Königinnenpaars, ja, und der größte Held von Eternia, um das beides unterm Hut zu bringen. Also, da kann ich mir schon vorstellen, nach dem Motto, ist mir zu stressig, jetzt bin ich wieder Adam, ne? Und so weiter. Also, wie willst du das schaffen?
Da hast du absolut recht, ja, stimmt.
Der hätte mal den Faker behalten sollen. Den hätte doch der Man at Arms reparieren können, dass der immer so von oben so aus dem Turm so runterwinkt, ne? Hey, da ist He-Man.
So wie eine Glückskatze, oder? So,
ja, genau.
Einfach den auf den Turm hinstellen.
Ja. Genau, das stimmt, das wäre sehr gut. Und He-Man, ich muss jetzt nochmal an das, was du gesagt hast, Dieter, denken, dass er sich schnell Zigaretten holen geht. Wo würde er da hingehen? Ja, natürlich zur Zauberin, weil die hat immer ein paar Schachteln übrig, oder? Bei der Stimme, die hat. Okay, also Geist eigentlich in dem Fall. Gut, wir sind nach wie vor auf Eternis, aber die Mannschaft wechselt, ja, also Skeletor ist jetzt dran und er dringt da ein. Er hat die Schlangenmenschen dabei, die Party ist im Hintergrund noch voll im Gange, das finde ich ganz witzig, weil der ist ja da schon bei der Bibliothek und im Hintergrund hört man da doch alle Party machen und die Wachen glotzen dementsprechend dann auch nur zum Fest und machen null ihren Job und dann kommt Tank Lasher ins Spiel und ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, Tank Lasher, der alte Schlüsseldienst. Das ist schon auch witzig irgendwie. Dem hätte ich das jetzt nicht zugetraut, jetzt anhand seiner Figur, dass er so ein alter Schlüsselmeister ist. Der kennt sich gut mit Schlössern aus.
Ja, jetzt wird es ja ein bisschen so zum Heist-Movie, oder? So wie Ocean's 11, ja. Wir räumen jetzt mal das Casino in Vegas aus. Also jetzt schleichen sie sich in die Schlossbibliothek und klauen ein wertvolles Buch. Aber Olli, du hast völlig recht, weil es waren ja die Wachen nicht eingeweiht. Also die haben echt einen miesen Job gemacht, weil am Anfang wussten ja wirklich nur Adam und Man at Arms von der Geschichte. Auch Orko Thiele und so weiter erfahren sie erst dann danach. Und ja, die haben da nicht viele Probleme. Ich meine, hallo, die Bibliothek ist im Königspalast. Die hätten jetzt auch genauso gut ins Gemach von Königin Marlene gehen können und die mal entführen können. Wäre wahrscheinlich dann auch nicht so schwer gewesen.
Ja, hätte Fahrradkette. Das ist in dem Fall noch sehr, sehr oft, oder? Da kommt ja dann noch die eine oder andere Szene, wo sie die Gunst der Stunde hätten nutzen können und den einen oder anderen gefangen nehmen oder auch töten.
Ja, töten.
Genau. Genau. Aber das Gezische von Tanglesha, Thomas, wie ist es dir damit gegangen?
Bisschen nervig. Also, weil bei sowas tue ich mich immer schwer. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das hat er mit der Zunge gemacht, oder? Das Schloss geöffnet? Ein bisschen reingezüngelt. Okay. Ja?
Ach so, ja, das tatsächlich war das, meine Fantasie war da nicht so ausgeprägt. Ach so, mit, ja, voll. Ja, dann passt es natürlich besser. Ja,
ja, dann schaue ich mir doch gleich das Cover nochmal an.
Ja, eben. Ja, eben. Züngelt da. Aber ich glaube, du hörst es immer noch mit den unschuldigen Ohren deines damaligen Ichs, weißt du?
Ja, und ich dachte, der ist so Mr. Minute. Ja,
und ich höre es jetzt mit meinem fast 40-jährigen Ich. Weißt du, deswegen. Okay. Ja, das war okay. Ich möchte gerne nochmal auf den Plot eingehen, weil ihr es gerade wieder gesagt habt. Die Wachen waren nicht eingeweiht und He-Man sagt, ja, ich hab Bock, den Skeletor ein bisschen reinzulegen. So. Und dann ist die Rede von diesem Spion. Aber eigentlich weiß He-Man doch nicht, wann Skeletor zuschlägt. Also wenn das, sagen wir mal, das wäre so ein Doppelspion, der einerseits, weiß ich nicht, den King Hiss mit Informationen bedient hat und dann sagt der King Hiss irgendwie, ah, cool, da werden wir dann heute Nacht zuschlagen. Und dass dann Adam oder He-Man davon erfahren. Aber so feiern die ihr Fest und ich glaube nicht, dass sie wussten, dass Skeletor heute Nacht zuschlägt. Weißt du? Und du hast ja eben gesagt, da hätte ja auch der eine oder andere Wachtposten um die Ecke gebracht werden können. Ja, also, dass Adam oder He-Man auch wirklich, er entschuldigt sich ja später dafür, ne, für diesen Leichtsinn. Aber so, der wusste doch nicht, kommt der heute, kommt der morgen? Ach, ist egal, komm, wir feiern.
Ja, absolut. Oder eben, wie du sagst, umgekehrt, wenn es irgendwie, wenn es ein Doppelagent gewesen wäre, dann hätte man da das eben auch nutzen können, um ihn gleich hops zu nehmen, den Skeletor und die Schlangenmenschen.
Ja, ich find Adam halt hier wirklich dumm, muss ich sagen.
Ja, das kann man definitiv so sagen, ja. Naja, geiles Zitat habe ich mir herausgeschrieben, Skeletor im Dialog mit den Schlangenmenschen und einfach nur zu Tanglesha und seinem Lispeln und Gezische. Seit wann stotterst du? Und Tanglesha, das ist nur, weil ich so aufgeregt bin. Lass mich in Ruhe. Ich muss die Tür öffnen.
Ja, und er stottert eigentlich gar nicht, oder?
Nein, schon, er stottert schon. Nein, er stottert, ja. Er stottert. Aber es ist nicht sehr auffällig, ja.
Also sehr auffällig ist es nicht, ja.
Nein, das stimmt. Ja. Aber es ist so aus dem Kontext gerissen eigentlich, diese Line von Skeletor. Ja. Dass er ihn da so bloßstellt eigentlich.
Ja.
Ganz witzig irgendwie, was ihn da geritten hat, den HG.
Ja, aber ich frage mich ja, was den HG Francis geritten hat, wie er dann das geheimnisvolle Funkgerät, oder, des Königsschlosses ins Spiel bringt. Also, da gehen sie mal Richtung Bibliothek und kommen an einem Funkgerät vorbei und ich weiß gar nicht wer, irgendwer, Hordak oder Evelyn, schau mal, ein Funkgerät. Und Skeletor sagt so, ja genau, das ist das Funkgerät von Adam, damit kann er mit Bewohnern aus fernen Welten kommunizieren, aber lasst es in Ruhe. Und sie gehen einfach weiter. Und also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass das Funkgerät irgendwann mal wieder vorkommen würde. Also was, Thomas, was hat denn H.G. Francis hier geritten? Warum bringt er hier so ein Funkgerät ins Spiel?
Also meine Theorie ist, weil Skeletor sagt, Prinz Adam hat also ein Geheimnis. Und wahrscheinlich hast du dann damals vom Kassettenrekorder zusammengezuckt, jetzt kriegt das raus, der Adam ist der He-Man. Und dann sagt er, nein, er kann mit Bewohnern von anderen Planeten damit in Kontakt treten. Weißt du, aber du denkst erst so, jetzt findet das raus, wer ist He-Man? Weißt du? Ich glaube, dass es dafür dient, wenn die schon mal vor Ort sind, mitten im Palast, dann glaube ich wirklich, dass H.G. Francis dachte irgendwie, nee, da muss irgendwie sowas rein. So, der Skeletor muss irgendwie so einen kleinen Spannungsbogen aufbauen. Das geht aber ein bisschen unter und so denkst du irgendwie so, ja, warum reden die jetzt über die Funkgeräte, als hätten die noch nie ein Funkgerät gesehen.
Ja. Ja. Das kann tatsächlich die Motivation gewesen sein. Oder es ist einfach Marlenes Funkgerät, die ab und zu mal ihre Mutter anrufen möchte auf der Erde. Das kann natürlich auch sein, dass das gar nicht Adams Funkgerät ist.
Ja, aber ich habe jetzt extra nochmal das Dialogbuch aufgemacht. Es ist ja auch nicht so, dass man dass das jetzt groß als Überraschungsmoment eingebracht wird, sondern Skeletor leicht belustigt, ihr Schlangen könnt im Dunkeln ohnehin besser sehen als ich, obwohl ich sonst alles andere besser sehen kann als ihr, lacht nochmal Skeletor und dann sagt Evelyn, seht doch mal, das muss ein Funkgerät sein, so eins habe ich noch nie gesehen. Also es kommt schon ein bisschen einfach so unmotiviert da ein Funkgerät rein in die Story.
Also was ich noch dazu zu sagen kann, ist, dass die Jungs vom Himanischen Quartett natürlich auch diese Folge besprochen haben. Mhm. Sehr empfehlenswert natürlich an der Stelle wieder. Hier gibt da auch das Himanische Quartett ein und den Titel der Folge, also die Pyramide der Unsterblichkeit, dann kommt ihr auch gleich dorthin. Über YouTube kann man das hören und ja. Da, die haben ein bisschen mehr Hintergrundinfos, die kenne ich, muss ich gestehen, auch nicht, dass es dieses Funkgerät tatsächlich gibt und dass das schon irgendwie existiert in irgendeiner...
Gehört das zum Motu-Kanon oder wie?
Ist das genau, so? Das
okay.
Ist irgendwie... Irgendwie gibt es das und irgendwie dürfte der H.G. Francis da das Einbauen haben müssen. Aber ich kenne mich da ja mit den Figuren und mit den Personenhintergründen auch natürlich bei weitem nicht so gut aus wie der Manuel und die Jungs vom Himanischen Quartett. Also ich habe das noch nie vorher gehört, aber es dürfte irgendeinen Bezug geben.
Also du meinst, das war ein extra Toy oder was? Also ich konnte nur damals mir dieses Funkgerät kaufen, bekannt aus Motu.
Ja, also vielleicht kann uns da der Manuel, der kommt ja eh auch wieder in zwei Folgen, glaube ich, bei uns vorbei, da nochmal, also Manuel, wenn du das hörst, klär uns da bitte nochmal wegen diesem Funkgerät auf. Wir haben schlaflose
Nächte. Ich vor allem, also ich kapiere das überhaupt nicht. Manuel, genau. Wenn du das hörst, schreib es uns bitte in die Kommentare, als Kommentar unter der unter der Folge. Was hat es mit diesem Funkgerät auf sich?
Gilt auch für alle anderen. Ja. Wenn es wer weiß, schreibt es uns und einfach auf YouTube am besten in die Kommentare. Sehr ja, gut, aber wir schauen weiter und der Hordak, der schaut auch und zwar schaut er zu von einem Hügel aus. Möchtest du noch was sagen, Dieter?
Ja, vielleicht noch eine Geschichte. Also wir haben ja schon gesagt bei den Sprechern, Evelyn ist wieder mal mit dabei. Eine Frage an euch zwei, vielleicht an dich, Thomas. Wie gefällt dir Evelyn hier in der Rolle? Wie gefällt dir, wie es die Katja Brugger anlegt?
Das Problem ist, sie hat ja nicht so viel zu tun. Also es ist schön, dass sie dabei ist und auch das auflockert. Aber auf der anderen Seite, also aus heutiger Sicht muss man ja wieder sagen, irgendwie, sie hat ja keinen eigenen Charakter und weibliche Rolle geht unter oder so, was weiß ich. Aber ich finde, sie trägt nicht viel zu bei. Also später stellt sie eine wichtige Frage. Ansonsten hat die Katja Brugger natürlich eine schöne Stimmfarbe und es ja, ist einfach schön, dass sie dabei ist, aber viel beitragen, wie gesagt, tut sie nicht. Und die Leistung ist durchaus solide. Also fügt sich sehr gut ein in die ganze Sprecherriege.
Ja, durchaus. Ich habe sie so ein bisschen verglichen. Also ich mag die Stimme auch sehr gerne. Die passt einfach super. Finde sie eine gute Besetzung für Evelyn. Was mir halt aufgefallen ist, gerade in dieser Szene, sie ist irgendwie so übertrieben echauffiert. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Zerstören wir das Gerät? Und irgendwie so ein bisschen, sie ist nicht mehr so souverän und cool wie früher. Also das hat mir in Folge 13 und 14 Skeletor Sieg, Herr der Wespen, da habe ich sie wirklich richtig cool gefunden. Jetzt bringt sie so ein bisschen, ja, so wie du gesagt hast, einfach auch diese ein bisschen diese Klangfarbe rein, dass nicht alles monoton Passetti, King Hiss und sonst was ist. Aber ich finde es ein bisschen ja zu stark, wie sie hier, sag ich mal, ja, das anlegt.
Ja, und
aber trotzdem schön, dass sie wieder dabei ist.
Aber ja, wie du sagst, es ist eigentlich schade, weil sie verschwindet ja irgendwann in diesem Hörspiel und im nächsten Hörspiel, Spoiler, taucht sie gar nicht auf. Und da wäre es eigentlich schöner gewesen, dass weiß ich nicht, jetzt sind wir schon wieder beim Funkgerät, das hätte man weglassen können und dann, weiß ich nicht, wäre schön gewesen, wenn sie in diesem besagten Tunnel vielleicht auch noch den einen oder anderen Hilferuf von sich gegeben hätte oder halt auch Skeletor ins Gesicht gesagt hätte, du hast uns verraten oder du hast uns ins Unglück gestürzt, weißt du, und so geht das hier leider ein bisschen unter, wenn du schon mal die Evelyn dabei hast.
Ja. Definitiv, ja.
Ich hätte noch eine Sache mir notiert, weil der King Hiss, der stellt hier schon die Frage, warum sich Prinz Adam nicht mit der Macht und den Geheimnissen von den Büchern, die in der ganzen Bibliothek da stehen, schon längst zunutze gemacht hat. Das ist eine wichtige Frage für den ganzen Plot. Also ihr merkt, ich gehe mal auf diesen Plot ein. Ja. Und diese Frage wird von Skeletor einfach ganz lapidar abgekanzelt mit, weil er ein Schwächling und ein Dummkopf ist. Ein Dummkopf ist.
Da hast du vollkommen recht, ja. Mhm. Auch das eben eines von vielen Dingen, die zu Hetty Wari gehören, ja, hätte Fahrradkette. Und das nächste Szene ist ja wieder ein perfektes Beispiel dafür, ja. Hordak und der Mantisaurier auf dem Hügel und Hordak will Adam und Teela entführen und später wieder freilassen. Ja, passt natürlich auch nicht. Also das alles in diesem Kontext, dass das alles ein Spiel ist und der größte Spaß des Jahres. Da in diesem kleinen Folgenkosmos, da passt das natürlich, aber es passt nicht zu den Charakteren im Allgemeinen. Und drei Sachen werfe ich in den Raum, Dieter, da gebe ich dir dann gleich das Wort. Also Mantisaurier-Sprecher, ja, da sagt es mal was dazu, zu diesem, was ich jetzt gesagt habe, mit dem Entführen und wieder freilassen und überhaupt Hordaks Hurricane-Arm. Geil, oder?
Sehr geil. Vorher noch eine Anmerkung zu der ganzen Geschichte mit dem Plot. Also für mich passt das schon auch irgendwie. Die sind halt jetzt voll fokussiert, die wollen das, was sie als das wichtigste Geheimnis von Eternia erachten, ja, nämlich das Geheimnis der Unsterblichkeit, darauf fokussieren sie sich und alles andere ist ihnen jetzt mal egal, ja, die können natürlich Teela gefangen nehmen, die hätten die Königin auch aus dem, und den König aus dem Palast rauben können, aber da muss man sich auch drum kümmern, da muss man vielleicht wieder zurück nach Snake Mountain, muss die einsperren oder sonst was, ist ihnen alles egal, sie wollen nur das Buch und sie wollen möglichst schnell unsterblich werden. Das passt ein bisschen, also für mich passt das schon zu diesem, ich sag mal, zu dieser einfachen Denke von Skeletor, Hordak und wie sie allen heißen. Ich folge blind das, was mir den größtmöglichen Vorteil verspricht.
Okay, nicht multitaskfähig.
Ja. Gut, gebe ich dir recht, weil ich hatte mir auch nochmal notiert, wenn die jetzt dieses Ableckungsmanöver machen, was hindert die denn daran, einfach den unbewaffneten Adam und die unbewaffnete Teela einfach mal die Kehle durchzuschneiden? Aber du hast recht, die sind nur auf die Unsterblichkeit fokussiert. Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Also dann höre ich jetzt mal auf zu stänkern.
Ja, ja, außerdem ist da ein ganzer Stuhl dazwischen, mit dem Teela sich ja gegen die Schwertschläge von Hordak verteidigt. Das muss man Der ist wahrscheinlich nicht so leicht klein zu kriegen. Und sie muss auch kräftig sein, Teela, weil dass der Hurricane den Stuhl nicht weggeblasen hat, auch nicht schlecht, aber ja.
Ja. Ja, sagt's noch mal ein bisschen was zum Mantisaur.
Mantisaur, ich soll über Mantisaur sprechen. Was willst du von mir hören?
Na, großartig, oder? Also, ich habe richtig, richtig lachen müssen. Die meine Lieblingszeilen, Mantisaur,
die Wachen, sie sind aufmerksam geworden.
und für mich wirklich die allerbeste Line in dieser Folge.
Hä? Du willst Prinz Adam angreifen?
bekommst gar nicht so raus. Das, aber das ist ja wohl unglaublich, oder? Also da habe ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr lachen müssen, wie ich das wieder gehört habe.
Ist was zum Lachen, auf jeden Fall. Mm. Schon auch wieder natürlich verglichen mit den alten Geschichten und so, halt schon sehr ins Lächerliche gezogen, das Ganze. Aber ja.
Ja, aber die, halt aber so. Die ganze Folge ist so. Also da.
Ja,
das ist
Aschewurst. Ja.
Da muss man sich bei dieser Folge wirklich drauf einlassen. Also ist tatsächlich so.
Jawohl, na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in die Bibliothek und auch ganz witzig, da hört man, obwohl sie ja diese schwere Tür aufgemacht haben, im Hintergrund dann die Kampfgeräusche noch. Also ist mir halt aufgefallen, das ist ganz witzig in einem geschlossenen Raum, dass das noch so deutlich zu hören ist. Und dann kommt wieder Evelyn, über die wir ja vorher schon viel geredet haben, ins Spiel, denn sie zweifelt. Und das finde ich wiederum wichtig für den Plot, lieber Thomas, lieber Dieter. denn das muss schon auch mal auch aufs Tableau gebracht werden. Ja? Skeletor kann man nicht blind vertrauen. Und dass das Evelyn hier macht, finde ich gut. Und sie fragt halt nochmal nach. Du, Skeletor, wie schaut's denn aus? Eine kurze Frage. werden wir dann auch unsterblich werden oder nur du? Sagst du dann auch dafür, dass wir alle unsterblich werden? Und Skeletor, ja, sagt, ja, passt. Gut, dass du fragst. Das ist nämlich auch gut. Diese Frage gefällt mir. Ich mag, dass du so offen bist, sagt er. Das muss geklärt werden. Aber natürlich, Unsterblichkeit für alle. Einer für alle, alle für Skeli.
Der hat wahrscheinlich so ein Wochenendseminar gemacht irgendwie. Besser mit meinen Angestellten umgehen, weißt du? Also nicht einfach gleich alles abkanzeln, sondern einfach auch irgendwie auf die Bedürfnisse eingehen und nicht kritisieren, so wie es halt heutzutage angewendet wird. Aber ja, er hat ja schon öfter bewiesen, wenn er mal die Macht hat, dann ist ihm alles scheißegal. Also ist ja, glaube ich, die letzte Folge auch wieder das beste Beispiel. In dem Moment, wenn er auf dem Thron sitzt, dann lässt er ja auch den He-Man leben. Also ich an seiner Stelle, also als die Ausgeburt des Bösen, ich würde sagen so, und jetzt bringt er mir mal schön hier den He-Man auf Schafott und ich gucke schön gemütlich zu, wie die Guillotine runtergeht, weißt du? So, das ist ihm ja alles egal, weißt du? Also spricht sie natürlich aus Erfahrung einen guten Punkt an.
Und zuerst noch ordentlich an den Pranger stellen.
Ne, ja, eben nicht, Olli. Das ist ja der Fehler von allen James-Bond-Bösewichten, oder? Dass sie vorher immer noch ihn verhöhnen und ihn zuerst mal gefangen halten. Ja. Nein, ich sehe es so wie Thomas. Ich würde auch sagen, jetzt bringt mir mal He-Man, aber bringt ihn mir gleich in vier Teile, ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, also vielleicht bevor wir noch weiter eingehen auf diese tolle Szene, ja, wo sie doch ein bisschen zweifeln an Skeletor. Olli, mein Nostalgie-Moment, der war, nachdem sich der Hurricane von Hurricane Hordak seinem Arm gelegt hat, war das Summen und Brummen der Bienen, wie sie dann weiterkämpfen und man im Hintergrund einfach diese Bienen und Wespensummen hört. Da hab ich mich zurückerinnert eben an den Kampf am Wespenfelsen. Wie gesagt, bin ich ein paar Mal getriggert worden durch Evelyn, durch das Summen der Bienen. Ah, auch eine ganz, ganz wundervolle Folge, die Folge 14, Herr der Wespen.
Vielleicht fangen wir dann einfach nochmal von vorne an, wenn wir hier fertig sind. Dann sind wir haben wir schon wieder alles vergessen.
Ja, genau.
Ja, genau. Mit Video dann vielleicht sogar, liebe Leute. Schauen wir mal, was wir machen. Ja, ihr wollt den He-Man in vier Teilen, das ist sehr blutig. Jetzt geht's auf dem Hügel weiter oder wieder zurück zum Hügel. Hügel der blutigen Stiefel fast vielleicht. danke, Thomas.
Ich hab's verstanden.
Ja. Olli, sorry. Eins muss ich noch sagen. Ja, Thomas hat schon gesagt, der Skeletor hat wohl so ein Konflikttraining gemacht. Das ist wirklich herausragend, weil sie zweifeln an ihm. Ja, sie sagen, du Skeletor, wir glauben dir nicht. Der alte Skeletor wäre drüber gefahren. Ja, der hätte die zur Sau gemacht. Und Skeletor hier sagt so Sachen wie, diese Frage muss geklärt werden. Aber meine Freunde, ihr zweifelt doch nicht an mir. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Wir werden eine verschworene Gemeinschaft von Freunden sein. Also, dass ich diesen Satz von Peter Passetti als Skeletor einmal höre, hätte ich vor dieser Folge auch nicht geglaubt. Also, wann hat er jemals einen seiner Schergen als, oh, mein Freund, so bezeichnet? Unglaublich, oder? Also...
Absolut, ja, da hast du recht. Da hat sich schon ausgezahlt, dass du jetzt nochmal nachgelesen hast im wunderbaren Transkription von Matthias. Aber dafür hast du meinen Hügel der blutigen Stiefel-Gag überhört. Das ist natürlich sehr traurig, weil sonst hätte ich zwei Lacher vielleicht gekriegt.
Ja, du meinst wegen Spencer Hill, wegen dem Film? Oder?
Mhm, genau.
Ach so, und wegen dem Tomatensaft. Ja, da
jetzt kommt der Tomatensaft.
Da kommen wir ja, gleich genau. Dazu. Ah.
Genau, Olli. Das würde auch in einen Spencer Hill Film gut passen. Diese Szene ist ja wieder völlig irre. Ja? Also eine der vielen Szenen und diese ist halt auch.
Ich unterbreche dich beinhart nochmal.
Mach gleich alles. Erzähl mal über den Tomatensaft und über die Szene und alles.
Nein, du, ich bin ja noch beim Skeletor, der da so, wo man ihm einfach die Nachwirkungen vom Burnout noch anmerkt. Aber Olli, unser guter Skeletor kommt zurück, denn am Ende von der Szene sagt er, nur eins vergesst nicht, Szene. Freunde, niemals. Und Evelyn, was meinst du? Was sollen wir nicht vergessen? Ich bin der Herr des Bösen. Ich habe das Kommando. Es ist doch, Olli, da ist er wieder da.
Da also ist wieder da. Und das ist auch eines, das du damals rausgeschnitten
natürlich.
Hast. Natürlich. Das ist natürlich ein legendärer Spruch. Genau. Ja. Und auch, was wir noch gar nicht gewürdigt haben, ist am Anfang, wie er da wieder vom Krankenbett aufersteht, wie er dann schreit, ich will! Ich will!
Stimmt. Ja.
Das aber ist gut. So cool. Das hätte ich in unserem Hörspiel eigentlich auch einbauen können. Das habe ich in dem Moment vergessen, nicht dran gedacht.
Ja, das kannst du nachträglich
so, Dieter, jetzt versuche ich aber zum dritten Mal den Übergang in die nächste Szene. Bist du jetzt fertig mit dieser Szene?
Ja, du.
Dafür minimier mal das Transkript, bitte.
Aber ich werde dich gleich unterbrechen, weil du willst ja unbedingt zum Tomatensaft übergreifen. Ne?
Oder ich will zum Tomatensaft.
Überleiten. Nee, dafür,
ich will! Ja, ich will!
Nein, ich finde nur eine Sache interessant, weil jetzt erscheinen ja auch Men at Arms in diesem Konflikt mit Hordak und Orko. Und Adam, es ist Adam, wissen wir ja, es ist nicht He-Man, der sagt zu Orko, ich brauche mein Schwert. Ja, und da habe ich auch so überlegt, das Zauberschwert kann er ja nicht meinen, weil er kann sich ja nicht vor Teela verwandeln.
Ja,
ist ein bisschen nitpicking, ich weiß, aber das sind so Sachen, die mir auffallen. So, weil ich fände es schon geil, wenn er sich vor Teela verwandeln würde. So.
Genau, vielleicht hätte er es in dem Fall dann gemacht. Mhm. Ja, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht.
Große Not herrscht.
Aber
vielleicht hätte er sich irgendwo unter dem Mantel von Orko verkrochen oder so. Genau.
Mhm. Hinterm Rücken vom Man at Arms, weißt du, so. Und dann, He-Man, du bist da, ja.
So. Genau. Sagt nicht Skeletor dann später auch, versteck dich nicht hinter Orko.
Ja, genau. Ja,
so. Da passt das eh ganz gut.
So, und jetzt Bühne frei für den Tomatensaft.
Ja, und Orko mit dem Zauberschwert beamen, das ist ja so eine Sache. Das gelingt manchmal und manchmal nicht. Das ist ja auch. So, Olli,
hast du recht. Dieter, du bist ja gerade so im Zitieren. Jetzt zitier uns mal den Tomatensaft, bitte. Ja,
ja, also der Prinz Adam, der sagt ganz besorgt, ja, hustet auch ein bisschen dabei. Teela, bist du verletzt? Und Teela, nein, bin ich nicht. Adam? Aber dein Arm ist ganz rot. Das ist Blut. Und Teela, ah nein, das ist kein Blut. Auf dem Tisch dort stand Tomatensaft. Hordak hat das Glas mit dem Schwert getroffen und der Saft spritzte auf meinen Arm. Das ist alles. Und dann kommt unser Karl Walter Dies, Man at Arms. Den Göttern sei Dank, es ist alles gut gegangen.
Es ist unfassbar. Also es ist unfassbar, ist wirklich göttlich, muss ich wirklich sagen. Erstens, bitte, was macht der Tisch da? Haben der Hordak und Mantisau Schnapsen gespielt oder Poker oder was? Vorher noch mit Tomatensaft?
Die sind ja runter zum Fest. Also das hätte ich schon so verstanden, dass die waren auf dem Hügel oben und haben die ganze Situation überwacht. Aber sie sagen ja dann, und ich glaube, Hordak reitet ja auch auf Mantisau dann und sagt, Mantisau, lass mich runter. Die sind dann runter zum Fest. Ja.
Und okay.
Was das eigentlich verwirrend ist an der ganzen Szene, jetzt reden sie die ganze Zeit, dass auf dem Fest so viel Wein getrunken wird. Ja, meine Damen, springt Wein herbei, He-Man, ich gebe euch Wein aus. Und dann genau den Tisch, den Hordak kaputt schlägt, da trinken die Leute Tomatensaft. Also das ist ja nicht zu glauben eigentlich.
Stimmt, da hätten sie eigentlich auch Wein nehmen können, statt, also ja, Genau, da hast du recht, ja. Na gut, auf jeden Fall ist das jetzt für mich auch geklärt, warum sie dann so schnell wieder da unten waren. Und dass Adam ein schlechtes Gewissen hat, das haben wir ja schon besprochen. Und Teela nicht eingeweiht auch war, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, ja. Weil sie sagt ja, oh, das hättest du mir sagen müssen, Adam. Entschuldige bitte, es tut mir leid, das war sehr leichtsinnig. Und so weiter und so fort. Aber sie ist ja dann relativ bald mal Feuer und Flamme. Und Abends, der alte Ziehvater sagt ja auch so weit, nein, nein, schon gut. Viel konnte nicht passieren. Und ja. Kehrt das einfach vom Tisch mit Tomatensaft.
Ja, was für ein Rabenvater, oder, Man at Arms? Da erzählt Teela vorher, wie sie sich verteidigt hat gegen Schwertschläge, nur mit einem Holzstuhl, der Tomatensaft spritzt links, rechts. Ja. Und Man at Arms sagt, nein, nein, schon gut, viel konnte da nicht passieren.
Das war ja, er hatte sicher nicht die Absicht, irgendjemanden zu verletzen. Und genau. Teela aber auch noch, und den Eindruck hatte ich eigentlich nicht, voll Brierwurm.
Ja gut, Man at Arms war ja auch eingeweiht und er könnte jetzt sich selber ans Messer liefern, indem er sagt irgendwie, ja, ich wusste das auch, ne? Und stattdessen springt er für Adam ein, weißt du? Ja, ist doch nicht schlimm, weißt du?
Ja, ist gut. Ja. Das ist gut.
Also hier, die halten zusammen.
Ja, aber Man at Arms krass unbekümmert in der Szene. Also ja. Ich hätte mir auch, also Adam, der, wie du gesagt hast, Olli, der, der dem tut das leid, ja. Und Man at Arms, oh, völlig egal. Ist schon auffällig hier.
Ja, ich sag doch, da ist schon die eine oder andere Weinpulle schon geleert worden.
Ja.
Schon in der Werkstatt, ja.
Ja? Das stimmt, ja.
Naja. Aber ich habe ja gesagt, Teela ist relativ leicht irgendwie dann auch für das zu begeistern und da sind wir dann auch gleich wieder in der Bibliothek, wo Adam das sich da nochmal überzeugen will, ob Skeletor auch wirklich das Buch mitgenommen hat. Und dann gibt es auch diese merkwürdige Szene, wo Teela dann nicht, zuerst war sie so noch skeptisch, ja, ob das vielleicht so eine gute Idee war und dann ja, dann will sie Snake Mountain angreifen. Nur so zum Spaß. Also, ich weiß nicht. Thomas, was hältst du von dieser Idee? Ist das ein Spaß?
Also, ich bin heute wirklich der Klugscheißer. Erstmal muss ich sagen, Adam hat doch gesagt, er will jetzt mal in die Bibliothek und sich das angucken und er will ein Gedicht drüber schreiben und da ist ja Teela wieder in ihrer alten Rolle ihm gegenüber nach dem Motto, ach Mensch, Adam, du bist, also, die hält ja nicht viel von ihm, das wissen wir ja. Und dann beginnt das damit, dass der Erzähler sagt, am nächsten Morgen ist Adam wieder in der Bibliothek und jetzt sieht er noch deutlicher die Spuren, die Skelette hinterlassen hat, ja. Finde ich ein bisschen komisch, weil er war ja erst an dem Abend da und jetzt guckt er nochmal und jetzt fällt ihm das alles auf. Also, weil ich habe erst so gedacht, das spielt hintereinander, weißt du? Und habe dann jetzt drauf geachtet und habe mich auch gewundert, warum ist denn Teela jetzt dabei? Aber gut, da war jetzt die Nacht dazwischen. Auch Adam wird wahrscheinlich den einen oder anderen Schluck getrunken haben, dass er wahrscheinlich dachte, ach Mensch, ist mir gestern nicht aufgefallen, ich gehe nochmal in die Bibliothek. Und dann amüsiert er sich und du hast hier in unserer in die Notizen geschrieben, wie wir generell hier die Monika Gabriel oder die Teela finden. Und hier das erste Mal hört man sie überhaupt mal mit Adam lachen, weil normalerweise, ich habe es eben schon gesagt, ach Adam, du bist ein Waschlappen, Adam, was bist du für ein Mann, guck dir den He-Man an, ja. Und hält ihm immer Standpauken, aber jetzt sind die so mal auf einer Ebene, auf Augenhöhe. Und das fand ich mal angenehm, dass sie mal zusammen lachen oder dass sie sagt, tolle Idee, über die Idee mit dem Scheinangriff. Ja, da habe ich auch wieder eine Meinung zu. Weil,
Warte mal kurz, Thomas, da sage ich auch noch was dazu. Okay. Weil das ist mir eben auch aufgefallen, dass sie hier interagieren, ja, Und das hat mich einerseits, so wie du es richtig gesagt hast, jetzt auch irgendwie, habe ich angenehm und schön auch gefunden, mal Abwechslung, dass sie so gut auf Adam zu sprechen ist und mit ihm zusammenarbeitet. Aber andererseits hat es mich auch schon wieder genervt, weil sie ständig so zustimmt und und so dazwischen wieder lacht. Aber es ist irgendwie eine eigene. Also so in der Art findet man das eigentlich kaum vor. Sie lacht und zustimmt ihm ins Wort teilweise. Also, dass sie sozusagen schon beginnt mit ihrer Line, während der andere noch gar nicht fertig ist, das passiert ganz selten hier in den Hörspielen. Und das ist richtig auffällig. Und da hatte ich so unterschiedliche Gefühle, die da. Ist dir das auch hast du das auch bemerkt?
Ja, aber mich hat es kurioserweise nicht gestört, ja. Also okay, es ist halt wie bei den Sitcoms, einfach nochmal so positiv verstärken, ja. Adam lacht, Tila lacht mit und hahaha und hihihi, ja. Also es ich finde die Szene insgesamt ein bisschen lang und ich glaube, sie sagen in der Folge auch 4 oder 5 Mal, ein Märchenbuch und dass das alles nur ein Märchen ist. Das ist
sehr übertrieben.
Und da kommt jetzt wieder der Satz, ja, es ist ein Kinderhörspiel. Also dafür.
Es wird aber sehr stark aufs Auge gedrückt. Das ist schon ein bisschen too much, ja.
Ja, klar. Aber vielleicht muss man es wirklich ein paar Mal wiederholen, damit dann dann, wenn man es schon zum 5. Mal gehört hat, ja, die glauben, das ist alles nur ein Märchen, dass dann der Cliffhanger so richtig hart reinfährt, wenn es dann die Pyramide wirklich gibt. Also für mich gehört das auch noch dazu, einfach den, ja, die Story so hinzuarbeiten, dass es wirklich auf den Spannungsbogen zum Schluss alles drauf, sich darauf zuspitzt.
Ich weise jetzt noch kurz auf ein Zitat hin, Thomas, bevor du das, was du vorher sagen wolltest, ausführen darfst. Und zwar sehr, sehr lustig von Tila. Adam sagt ja, Skeletor bildet sich ein, dass er mit Hilfe des Buches unsterblich werden kann. Dabei ist das unsinnig. Es gibt keine Unsterblichkeit. Und Tila, ja, du hast recht. Wir sind die Unsterblichen. Entschuldigung, jetzt habe ich es verkackt. Wir sind die Sterblichen und wir werden es immer bleiben. Das ist ja auch völlig, völlig komisch und lustig.
Ja, da hat schon. Völlig irre. Ja.
Da hat schon jemand. Ja, Entschuldigung, bitte.
Wir sind die Sterblichen und wir werden es immer bleiben. Das wir werden es immer bleiben, hat ja auch sowas mit Ewigkeit zu tun, was es eben genau nicht ist. Mutet ein bisschen komisch an, diese zwei Sätze in dieser Reihenfolge.
Also, die Tila hat schon aus Leidenschaft ihre Sterbeversicherung abgeschlossen, das merkt man hier. Ich würde gerne Prognose abgeben anhand der Aussagen von Dida. Also ihr gebt ja auch immer am Ende eine Wertung ab von 1 bis 10. Und so wie der Dida über die Folge schwärmt, ich glaube, das wird heute eine 10, oder?
Werden wir sehen. Werden wir sehen.
Weil er sich so gut in den kranken Skeletor hineinfühlen kann.
Ja, ja gut.
Jetzt lass den Thomas seine Sache sagen. Ja.
Sorry.
Stimmt, wegen dem Scheinangriff. Da kommen wir ja jetzt zu. Und ich weiß, ich bin heute ein bisschen Spielverderber, aber auch der Plot. Ich habe ja schon gesagt, irgendwie die Bösen hätten jetzt auch sagen können, Mensch, wenn wir schon mal den Adam und die Tila unbewaffnet hier haben, dass der Hordak dann sagt, ich mache jetzt einfach hier mal Nägel mit Köpfen, haben wir schon besprochen. Okay, die sind sehr eindimensional und nur auf die Sache mit der Unsterblichkeit fixiert, ne? Aber jetzt auch dieser Scheinangriff, da so reinzugehen, um den Skeletor zu bestärken, ja, also das finde ich auch ein bisschen albern, so, weißt du, weil sie sagen ja jetzt auch gleich irgendwie, aber nur daneben schießen und bloß keinen verletzen, so, weißt du, weil ja,
die sind genauso fixiert, nur auf die andere.
Das stimmt. Unter dem Aspekt gesehen gebe ich dir recht, ja, dass sie halt da nur auf fixiert sind. Aber auf der anderen Seite können wir auch sagen, wisst ihr was, nach 30 Folgen, ich habe keinen Bock mehr auf den Kerl. Ständig kommt er hier angerannt und will uns irgendwie überfallen und uns töten und die Macht übernehmen. Komm, wir fliegen jetzt hin und ballern die weg. Ja, aber ja, das ist wieder ein bisschen kritisch und so. Und ich weiß, es ist ja ein Riesenspaß, der jetzt kommt.
Ja. Ja? Der größte Spaß des Jahres sogar.
Ja. Sie wollten Skeletor einfach da ein bisschen Zeit erkaufen mit dem Scheinangriff. Ich glaube, irgendwo, Horst Naumann sagte das, sie hätten den Kampf schnell beenden können, doch taten sie das nicht. Sie zogen den Kampf in die Länge, um ihm, also Skeletor, mehr Zeit zu verschaffen. Wobei man sagen muss, ja, wenn sie Adam und Tila mal um die Ecke bringen, haben sie wahrscheinlich genau dieselbe Zeit, um zu flüchten.
Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wenn der Skeletor irgendwann mal ankommt mit einem fetten Blumenstrauß und sagen würde, es tut mir leid, ja, also He-Man wäre der Erste, der mit ihm einschlagen würde und sagen würde, alles verziehen. Hier, komm an meinem Tisch, ich schenke den Wein aus. Also, muss man ja sagen, ich glaube, die wollen denen ja auch nichts Böses. Er sagt auch immer am Ende jeder Folge, lasst sie laufen. Ja,
ja, ja, das stimmt.
Auf jeden Fall.
Und also Hordak hat Skeletor eine Menge Zeit erkauft, dass er eben heimlich das Buch entfernen kann. Aber wie der Erzähler Horst Naumann sagt, das finde ich auch einen wundervollen Satz, der einfach so ein bisschen in diese abstruse Folge passt. Der Herr des Bösen hatte zwar versucht, seine Spuren zu verwischen, doch er war recht ungeschickt gewesen. Das hört man doch auch nicht so oft, oder? Der Herr des Bösen, ja. Er hat sich eh bemüht, aber er ist halt so tollpatschig, unser Skeletor. Also ich bleib dabei, es fügt sich da alles zusammen. Also weichgespült natürlich, ja, aber es ist trotzdem in sich überall rund irgendwie.
Ja, da hast du ganz recht, ja. Und Horst Naumann erwähnt auch Fisto, ist auch dabei beim Scheinangriff. Das hat mich irgendwie gefreut. Gute alte Fisto. Mhm. Hat ja, soweit ich mich erinnere, und wird auch nicht jemals eine Sprechrolle haben, oder? Fisto hört man nie. Oder, Tida, erinnere ich mich da falsch?
Nein, ich kann mich an keine Sprechrolle erinnern.
Ja, genau. Nein, Fisto, ja, schade irgendwie. Wär sicher auch schade, dass der keine Sprechrolle hat, der gute alte Fisto.
Da hätte auch Multibot 1 wahrscheinlich ganz gut zum Fisto gepasst.
Ja, so zum Beispiel.
Alter Veteran.
Ja. Ganz genau, ja. Na gut, ja, und die Kampfszene, ja, haben wir jetzt eh schon drüber geredet, für das, dass sie eigentlich immer nur daneben schießen, geht es eigentlich voll ab, auch mit den Laserstrahlen und so, oder? Und dann noch, He-Man setzt noch eins drauf, er will noch den Schwertkampf haben und gibt da auch nochmal Vollgas, also ja, ich glaube, das haben wir jetzt eh von vorn bis hinten durchgekaut.
Das haben wir abgefrühstückt. Genau. Orko ist mir in dieser Szene auch aufgefallen, der ist jetzt auch in seinem Element, der will jetzt auch richtig mitmachen. Also über Orko haben wir noch nicht gesprochen, aber der ist
schon
auch
am Markt.
Ja, ist auch einer, der in dieser Folge halt permanent irgendwie die komischen Elemente verstärkt, indem er halt die ganze Zeit nur Schabernack treibt. Und er macht auch hier so einen, wieder mal einen Zauber, zaubert ein bisschen Wind, der eher wieder ja störend ist. Und wie gesagt, diese schöne Szene.
Nebencharakter dabei noch, ja.
Wo Skeletor sagt, He-Man, versteck dich nicht hinter Orko, von dem will ich nichts.
Genau, das war ja gut. Ja, witzigerweise sehr, sehr lange Nebencharakter, auch wenn er dann am Ende natürlich da beim Multibot wieder wichtig zaubert. Mhm. Und vor allem dann auch in der nächsten Folge wieder ganz, ganz wichtig wird.
Genau. Ja.
Thomas, hast du noch was zu der Szene oder gehen wir wieder nach Snake Mountain?
Wir können gerne nach Snake Mountain.
Okay. ja, also ich habe mir da überlegt, prinzipiell auch nochmal, ja, warum ist Adam eigentlich so überzeugt davon, dass das ein Märchenbuch ist? Es klingt doch innerhalb dieses Kosmoses ja auch plausibel, oder? Da sind wir jetzt eben beim Hammertor, Silberne Schlange, Hand des Siegers. Ja, das steht da drinnen in dem Buch, ja, und das sind genau so Dinge, die vorher schon 30 Folgen lang eine Rolle gespielt haben, genauso wie ein Zepter der Macht oder ein Ring der Macht, ja, es gibt Artefakte und die haben Macht, die strahlen was aus, genauso wie diese Pyramide Unsterblichkeit verleiht, also so weit hergeholt ist es jetzt auch wieder nicht, Habt ihr diesen Gedanken auch gehabt, Thomas?
Ja, natürlich, weil du sagst ja schon so schön, das ist ja eine Welt, in der jede Folge irgendwas Mystisches oder Kraftvolles eine Rolle spielt. Und ja, da könnte man jetzt auch nur wieder mutmaßen, vielleicht hat ja, weiß ich nicht, der König oder die Königin dem Adam als Kind aus diesem Buch vorgelesen, dass es für ihn einfach nur, ja, so ein Kinderbuch ist, ne? Also, das ist ja diese, wie ihr immer sagt, diese Arroganz des Machtschädels, der ja einfach sagt, ja, so ein Schmarrn, weißt du, also, das ist ein Kinderbuch und der Skeletor, der ist so blöd, der wird sich bestimmt darauf einlassen, wird sich unsterblich blamieren. Da fand ich Hordak übrigens schön, der regt sich nämlich darüber auf, dass die Masters sie um die Unsterblichkeit betrügen wollten, ja. Also, vorher hieß es noch, Adam ist ein Schwächling und ein Dummkopf, ne. Und der nutzt halt das Geheimnis der Pyramide der Unsterblichkeit nicht für sich. Also ist Hordak jetzt sauer, dass sie zu dumm sind, diese Macht für sich zu nutzen. und das Buch lieber in der Bibliothek lagern. So, das fand ich irgendwie ganz amüsant, weil Hordak ja wirklich richtig pissig ist.
Ja, und ja, vor allem, ja. Wer sagt, ob nicht die Verteidiger Eternias schon in der Pyramide waren und vielleicht die Unsterblichkeit schon erlangt haben. Also auch das hätte Hordak mal ausprobieren können. Schauen wir mal nach, ob Teela unsterblich ist.
Stimmt, da sind wir beim Tomatensaft, ja.
Genau, ja. Ja, okay. Tatsache. Du, aber Olli, vielleicht vielleicht kennen wir einfach die Vorgeschichte vom Zepter der unendlichen Macht nicht. Vielleicht hat er auch, da geht es ja auch, Hordak sagt ja einfach am Anfang auch, Grotte der schwarzen Sonne, das ist doch nur ein Mythos, das ist doch irgendeine Fabel. Vielleicht hat da Merman ein Gerücht in die Welt gestreut oder irgendwer anderer. Ist auch ja, nach hinten losgegangen. Recht, ja.
Wir wissen so vieles nicht. Ja, ja ganz leider, genau. Leider. Auf jeden Fall, ja, aber die Evils, die begeben sich jetzt zur Pyramide, die in den Mystic Mountains ist. Trotzdem gibt es im Hintergrund Dschungelgeräusche. Ja. Und in der Pyramide gibt es dann auch zirpende Grillen. Auch ganz, ganz interessant. Aber ja. Gut, ja.
Und warum muss alles immer in den Mystic Mountains sein? Also gerade eine Pyramide der Unsterblichkeit, die hätte doch in die Ebene der Ewigkeit oder in die Wüste der Zeit gepasst. Findest du nicht auch, Olli?
Ja, absolut. Das stimmt.
Hätte ja. Dann auch zum Cover gepasst. Aber ja.
Ja.
So hat es das Skeletor nicht so weit.
Stimmt, ja.
Der ist nicht so gut, er ist ja krank, ja, er ist nicht so gut zu Fuß.
Ja.
Na gut, aber wenn du es gerade sagst, Dieter, es ist ja eh minimalistisch gehalten, denn da wird ja von dieser silbernen Schlange gesprochen, die ja nur ein Bach ist. Also ich hätte eigentlich so einen reißenden Fluss erwartet, der sich da durch den Dschungel seinen Lauf bahnt, weißt du, aber ist halt so ein kleines Bächlein, fand ich ganz niedlich.
Ja, ist idyllisch da in der Nähe von Snake
Mountain. Er hätte mal den Chris hier oder einladen sollen. Also guck mal, einmal eine tolle Szene mit Teela und Adam, ja, also wo sie sich mal mögen, ne? Und jetzt idyllischer Bach.
Ja, das stimmt, das wäre die perfekte Folge gewesen, ja.
Ich sehe ihn richtig seine Füße da in diesem Bach reinhalten und,
genau.
Und vielleicht ein Gedicht über ein Gedicht sinnieren.
Und ein Pfeifchen schnitzen. So.
Ja. Na gut, ja, wir kommen dann zum Ende quasi, ja. Jetzt kommt halt ein ganz cooler Dialog zwischen Himmel und Orko, wo sie über das Universum sinnieren, ja, und über mehrere Universen, das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Mhm. Und über die Kommunikation. Und da dachte ich nochmal an das Funkgerät, ja, das könnten sie ja da auch irgendwie verwenden, wenn sie da mit anderen Universen und Welten in Verbindung treten wollen. Aber ja, jetzt kommt der große Auftritt von Multibot. Und wie ich schon gesagt habe, mit der Sternenstaubmusik wieder sehr lässig in Szene gesetzt, aber gleichzeitig natürlich auch wieder eine irre Szene, Dieter.
Ja. Weil du es angesprochen hast, mir hat das auch sehr gefallen, wie Orko sagt, nur ein Universum? Aber He-Man, wer will das wissen? Wahrscheinlich gibt es ganz viele. Das Universum, in dem wir leben, eins von gestern, eins von morgen, eins, in dem die Dämonen leben. Dir fehlt nur die Fantasie. Also im Endeffekt, wir hatten das aber auch alles, oder? Todestor sozusagen, genau, ja, die Zeitreise.
Referenzen eigentlich, ja.
Sind so ein bisschen Referenzen. Das Universum, in dem die Dämonen leben, da ist mir sofort wieder der Schwarzfeld-Modulator eingefallen, das Tor zur Welt, zur Gegenwelt Antiterne aufmacht. Also auch das wirklich, wirklich gut gelungen, so nebenbei eingestreut, passt für mich viel besser als wie das Funkgerät, weil da habe ich mir wirklich auch was drunter vorstellen können, ja.
Ja.
Genau.
Ganz genau. Ja, und zu Multibot, was sagst du zu dem Auftritt und zu der Origin quasi, der Hörspiel-Origin und natürlich auch zu dem Fehler, dass er ja eigentlich schon vorgekommen ist?
Da lasse ich zuerst mal Thomas was dazu sagen zum Auftritt vom Multibot.
Ja, der ist sehr atmosphärisch umgesetzt, würde ich sagen, so mit dieser Musik natürlich und mit diesem Stampfen. Also das Stampfen finde ich sehr gut und wie sie dann alle Angst haben und was ist das für ein Wesen? Aber ihr sagt schon, der kam ja schon in Folge 29 vor, wenn ich mich jetzt nicht irre. Da wird aber nur erwähnt und er hat ja jetzt Wir haben es halt schon öfter gesagt, das ist ja hier ein Zweiteiler. Und das hier ist die erste von zwei Original Stories. Also das ist ein bisschen schade, wenn man die Folge danach kennt. Denn hier wird ja jetzt gesagt, Orko zaubert und plötzlich kommt der Multibot aus einem anderen Universum. Und dann wird ja erzählt, irgendwie, ja, unsere Welt ist am Sterben. Und hier der Sascha Dräger-Multibot sagt ja dann, ich bin dafür verantwortlich, dass wir jetzt in diesem Universum sind. Und sie wundern sich ja auch über diese Nachricht, diesen Brief, den sie in der Hand haben. Also ja, atmosphärisch fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Aber im Prinzip dienen sie ja nur, damit jetzt He-Man die Nachricht kriegt.
Mhm. Ja,
ja,
das ist richtig.
Ja. Da finde ich dann, in der nächsten Folge ist irgendwie dann doch stimmiger, wie der Multibot auftaucht. Deswegen, ich wusste das auch gar nicht, weil ich habe ja zuerst die Folge hier nach, die habe ich zuerst gehört. Und wusste auch nicht wirklich, dass das ein Zweiteiler ist, sondern ich dachte einfach, da nehme ich jetzt schon was vorweg für mein Fazit. Ich finde nämlich, dass die nächste Folge sehr gut funktioniert ohne die hier. Dass man einfach gesagt wird, ja, He-Man hat sich ein Späßchen erlaubt und hat ihm dieses Buch zukommen lassen. Und so fing die Folge an. Deswegen wusste ich gar nicht, dass es ein Zweiteiler ist. Mhm. Und deswegen hat dann der Multibot natürlich in der nächsten Folge für mich so ein bisschen mehr Impact gehabt als hier.
Mhm. Mhm. Ja, finde ich ja sehr interessant, was du da sagst, ja.
Ja, durchaus, ja. Was mir bei Multibot noch aufgefallen ist, also wir kennen das ja, Eternia ist so eine hybride Welt. Es gibt sehr viel Magie und es gibt auch Hightech, ja. Also wir haben jetzt hier ein Wesen, das ist ein Hightech-Roboter, wird ja auch gesagt. Aber der Grünschnabel Multibot 2 sagt ja, haha, meine Magie hat mich hierher gebracht. Also eigentlich ein hochtechnologischer Roboter reist jetzt aber von Welt zu Welt oder von Universum zu Universum nicht mit, ja, mit irgendeinem durch Technik herbeigezauberten Wurmloch oder herbeigeschaffenen Wurmloch, sondern eben zaubert auch dieser Roboter. Das habe ich interessant gefunden. Genau.
Ja, dafür hat er ihnen das Leben gerettet, denn ihr Universum stirbt. Das sagte er sehr, sehr nett. Da wollte ich jetzt so also ein bisschen die Rutsche legen. Der Horst Frank, das irgendwie, oder? Es bricht in sich zusammen.
Denn
niemand kann darin überleben.
Denn unser Universum stirbt.
Ja,
es das ist noch schöner. Ja. Zusammen. Und Olli, weißt du, was mir da eingefahren ist? Also wie gesagt, die Folge hat für mich einiges getriggert in meinem Gehirn. Jetzt kommt da so ein von der Stimme her eher älterer daher, der auch noch einen Jüngeren dabei hat, den Grünschnabel nennt, und dann von seiner Welt, die irgendwie sich verändert. Ich habe da sofort an die Karl-May-Hörspiele gedacht, ja. Also das ist so ein alter Indianerhäuptling, der sagt. Du, ja, mein grüner Junge, der kennt sich ja noch nicht so aus. Und dann, Olli, halt dich fest, der Grünschnabel Multibot 1, wie er davon rennt, sagt er nämlich auch noch, aus dem Weg, ihr Blassgesichter. Also das ist wirklich, wirklich irre, ja. Also ich habe dann ganz kurz einen Flash gehabt und habe da so zwei Indianer gesehen als in dem Multibot.
Okay, ja.
Genau.
Ja, Thomas, bist du schon mit deiner Multibot-Ausführung fertig? Oder hast du da noch was zu sagen zum Multibot 1 und 2?
Ich muss mal wieder klugscheißern. Ich glaube nämlich, wir haben so einen Running Gag bei uns in die Zentrale. Wir haben irgendwann das Wort Gebissstimme erfunden. Und ich glaube, es ist noch nicht mal erfunden, dass der Horst Frank irgendwie auch ein Gebiss getragen hat und da so ein bisschen Probleme hat. Und ich finde, das hört man hier auch so ein bisschen raus.
Ja.
Und deswegen kam es wohl auch zu dieser Umbesetzung des Kommissar Reynolds. Ja, und deswegen, wir haben immer so einen Gag, dass so gewisse Sprecher, je älter sie werden, so irgendwann so eine Gebissstimme haben. Weißt du?
Ja, auch Peter Bassetti, finde ich, bei dem hört man das
ja
auch raus immer wieder.
Das haben wir auch schon ganz oft bei Zentrale besprochen, wenn wir über drei Fragezeichen reden. Wir machen es ja nicht wie ihr, wir reden ja nicht chronologisch über die Folgen, wir springen ja immer. Und gerade bei den letzten Folgen und also du hörst ja wirklich dem Peter Passetti beim Altern zu. Und das in einem relativ kurzen Zeitraum, sage ich jetzt mal. Ich meine, der war ja bis Folge 64 der Erzähler bei drei Fragezeichen. Und wenn du wirklich so in diese, die haben ja auch immer in Zyklen aufgenommen, du kannst dem wirklich beim Altern zuhören. Und
beim Albern auch.
Beim Albern auch, genau. Und ich meine wirklich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal gecheckt habe, dass der Peter Pasetti der Skeletor ist. Da habe ich auch erst gedacht, was ist denn jetzt los? Alfred Hitchcock als Pasetti. Aus heutiger Sicht sage ich, das war ein Geniestreich, dass sie das gemacht haben. Ja. Aber ich weiche vom Thema ab. Also Multibot, ja, hat hier noch, ich habe mir jetzt auch Bilder angeguckt, wie das Vieh überhaupt aussieht, weil ich hatte es ganz anders in meiner Vorstellungskraft. Also im Prinzip ist er wirklich so ein sechsbeiniges Wesen mit zwei Oberkörpern. Ja, gewöhnungsbedürftig und schade, dass es hier so kurz ist, finde ich.
Ja, ist halt nur der erste Auftritt. Und wie gesagt, du hast schon angesprochen, Thomas, er wird ja namentlich schon in der Folge Das ewige Feuer erwähnt. Da wird gesagt, da ist er einer der Kämpfer der wilden Horde. Der ist dem Multibot ja auch zuzuordnen in der Toyline. Aber ja, hier, wie du auch gesagt hast, der Auftritt war super, gute Soundeffekte, ist sehr atmosphärisch und ein bisschen verloren wird man als Hörer zurückgelassen, wenn dann Thiel einfach sagt, oh, lasst ihn mal zu Skeletor laufen, da gehört er sicher hin. Ist auch wieder stimmt, sowas.
Ja, da ist sie. Sehr entspannt.
Sehr, sehr entspannt und wo man sich auch denken könnte, jetzt rational gedacht, nehmen wir ihn doch lieber jetzt gleich gefangen, bevor er dann mit Skeletor und seiner gesamten Truppe gegen uns kämpft. Aber ja.
Naja, es gibt jetzt noch zwei Szenen, die fasse ich jetzt mal ein bisschen zusammen, weil wir ja eh schon relativ lange auch analysieren. Das und weil das Ende ja offen ist. Ja, also das ist zum einen die sehr spannende Szene, finde ich, bei der Pyramide, wo dann Skeletor und Hordak und King Hiss vor allem die Sprechrollen haben und dann hier endlich ankommen und dann nochmal die Szene in Castle Grayskull, wo He-Man und Teela dann nochmal sich mit der Zauberin kurz schließen. Teela, erzähl uns nochmal ein bisschen deine was hast du dir da so noch aufgeschrieben und was hast du da noch für Bemerkungen zu diesen zwei Szenen?
Naja, also zu der Szene in der Pyramide, was mir da aufgefallen ist, ist halt einfach eine gute Atmosphäre oder eine gute Stimmung zwischen Hordak und Skeletor. Hordak ist da wieder so ein bisschen der Zweifler und Skeletor wird wieder zum ja ungestümen, machtbesessenen Herrn des Bösen. Hordak sagt, du pass mal auf, keiner weiß, wo das hinführt und Skeletor, ja, beseelt von dem Gedanken, unsterblich zu werden, will er einfach sein Ziel erreichen. Genau, das habe ich auch gut umgesetzt gefunden. Und ja, ansonsten zur Szene in Castle Grayskull, da habe ich mir noch gedacht, für mich hat da was nicht gepasst. Also erstens, was mir aufgefallen ist, die Zauberin kommt in den letzten Folgen immer später zum Einsatz. Also jetzt wirklich bei das Zepter der unendlichen Macht war sie schon relativ spät, da ist eigentlich alles schon gelaufen, dann hat sie gewarnt, jetzt eigentlich auch wieder, also klar, Doppelfolge, aber trotzdem so ein paar Minuten vor Schluss sagt sie, oh, da ist aber doch eine Gefahr.
Ja, man muss sich fragen natürlich, warum Adam sich nicht vorher schon mal kurz mit ihr zusammengeschlossen hat und warum sie einen Brief schickt und nicht ihre telepathischen Fähigkeiten nutzt, um
ganz richtig
zu kontaktieren.
Ganz richtig, ja. Ich meine, die Zauberin, die hat Teela auch schon mal schweben und glühen lassen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und hier schickt sie einen Brief. Also, ja. Stimmt. Das ist tatsächlich, ja, die ist auch nicht mehr die Jüngste, ja. Die ist, glaube ich, auch nicht unsterblich. Die wird einfach älter, die Zauberin.
Ja, vielleicht, Thomas, ist es auch deswegen so, dass sie so spät erst auftritt, um den Übergang zu schaffen zu meinem Auftritt dann bei dir in der Zentrale in ein paar Tagen, wo ja die Gisela Trobe auch einen sehr wichtigen Part spielt.
Da hast du aber sehr schön die Brücke bekommen. Ja, das ist richtig. Du wirst dann jetzt demnächst bei die Zentrale zu Gast sein und das ist wirklich schon in 3 Tagen die Aufnahme. Also die da leider nicht, aber ja, das kriegen wir trotzdem hin, denn du hast dich ja schon öfter als großer Gisela Truhe-Fan entpuppt, ja? Und deswegen besprechen wir haben es auch, glaube ich, bei meinem letzten Gastauftritt hier von mir bei euch besprochen, die 3 Fahrzeuge der Zauberspiegel, wo sie ja die Mrs. Darley spricht.
Beste Folge.
Ja, das wird super, da freue ich mich auch schon drauf. Dieter hat es ja gerade gesagt, dass die Zauberin nicht nur einen Brief schickt, sondern auch generell so nicht mehr so ihre krassen Skills ausspielt. Also ich finde es witzig, wenn He-Man dann reinkommt, dann sagt er ja, sie hält sich in einem Raum auf, den habe ich noch nie zuvor betreten. Das fand ich auch interessant. Also vielleicht ist es ja wirklich der Waschraum oder vielleicht das Büro, keine Ahnung, wo sie gerade so normale Arbeit macht. Richtig. Aber was ich auch noch sagen wollte, wenn die Pyramide betreten, scheint der Skeletor große Mühe zu haben, das Tor zu öffnen, weil er sagt auch so, mal gucken, ob ich es aufkriege. Ne? Wo ich auch so dachte, hat er nicht damals mit bloßen Zähnen diesen harten Stein zerkaut? Ja. Und hier klingt er so ein bisschen wie, oh, die Tür, oh, es geht. Ja. Genau. Ansonsten, ja, ist es halt hier natürlich jetzt ein wunderschöner Cliffhanger, mit dem wir entlassen werden, was wohl gerade so für 80er-Jahre-Hörspiele sehr ungewohnt ist. So, weißt du, weil ja jede Folge immer so für sich geschlossen sein musste. Und deswegen finde ich das toll, dass es sowas auch schon damals gab.
Ja, das stimmt, ja. Ja, und vielleicht sind wir da jetzt auch bei den dritten Zähnen, was wir vorher gesagt haben. Ja, bei Sternenstaub hat er noch seine normalen Zähne und jetzt geht das halt nicht mehr.
Stimmt, siehst du, genau. Ja.
Folge 7 hat Trapjaw auch noch die kosmischen Nüsse zerbissen, also das.
Ja, gut, den vermisse ich sowieso. Aber der kommt auch bei der Zauberspiegel vor, der Andreas von der Meden.
Bleiben Sie stehen.
Na, aber eins noch, also die Zauberin im Dialog mit Himen und Teela, also irgendwie check ich es nicht. Ich glaube, die Zauberin hat da was durcheinander gebracht. Habt ihr da genau hingehört? Die Zauberin sagt ja, Skeletor will die Unsterblichkeit gewinnen und er wird es schaffen, wenn es ihm gelingt, das Verborgene zu erreichen. Doch es wird nicht die Unsterblichkeit sein, nach der er strebt. Himen sagt dann, ja, kannst du nicht deutlicher werden, Zauberin? Es gibt nur eine Unsterblichkeit und die Zauberin sagt, da irrst du dich, Himen, man kann auf verschiedene Weisen unsterblich werden. Also, das
wird nicht aufgelöst, oder?
Wird nicht aufgelöst, aber das, was ich mir halt, worauf ich komme, ist, also, dass die Zauberin sagt, ja, Skeletor, ihm wird es gelingen, unsterblich zu sein, also unsterblich, unsterblichen Ruhm als Zerstörer Eternias. Oder das kann eigentlich das.
Mhm. Okay, sehr interessant. Habe ich keinen Gedanken daran verschwendet, ja. Super.
Was dann auch nur geht, wenn vorher das irgendwer durch das Funkgerät, das wir schon hatten, an andere Welten durchgibt, weil auf Eternia, da wird der Ruhm, da wird nichts mehr überbleiben von dem Ruhm als Zerstörer Eternias. Aber ja.
Mhm. Ja.
Was da halt nicht passt, ja, na doch, genau. Also das war das, was ich mir da zusammengereimt habe.
Mhm.
Genau.
Ja, das habe ich auch so verstanden, dass der Erfinder der Atombombe natürlich auch unsterblich ist, ne? In dem Sinne.
Ja. Ja, und der Rat, Skeletor gefangen zu nehmen und ihn zu verhören, ich meine, der ist jetzt auch nicht besonders, da brauche ich jetzt auch keine Zauberin dafür, oder? Weil er sagt es ja auch vorher wieder, was soll man machen? Sollen wir ihn zusammenschlagen, sollen wir ihn gefangen nehmen und verhören. Ja, da genau das müsst ihr machen. So, glaube ich, ist es, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja,
ja.
Du, und das ist, oder die Zauberin, der Geist von Castle Grayskull war immer geheimnisvoll, kryptisch, ja, Andeutungen gemacht. Die Zauberin, haben wir schon bei das Ehegewege Feuer gesehen, schaut her, Thermokarte, ja, da sind die Hitzepunkte, da müsst ihr hin. Unter der Fright Zone. Zepter der Macht, schaut mal, da fliegt in den Weltraum, gibt ganz klare Anweisungen, oder? Und jetzt sagt
die Zauberin... Aber das finde ich schon, ja, aber vielleicht hast du da genau den Punkt getroffen. Vielleicht ist das jetzt durch die Zauberin, ja, die kann das halt nicht so gut mit Geist. Und auch die Hintergrundgeräusche, diese psychedelischen, die fallen
sind
hier auch
nicht
vollkommen
mehr da.
Weg.
Und jetzt sagt sie hier zum Schluss, schau mal, He-Man, hier hast du eine Karte, da siehst du, wo Skeletor auftauchen wird.
Das, ja,
oder?
Tu es.
Genau, geh dahin, da. Ja. Rotes X. hey, da steht ja die Pyramide der Unsterblichkeit. Was? Kann das sein? Ja, so hört die Folge dann auf, oder? He-Man liest so auf der Karte, Skeletor taucht auf bei der Pyramide der Unsterblichkeit. So, dann würde ich auch gleich mal zu meinem Fazit kommen. Also, der Thomas hat schon ein bisschen vorausgeahnt, ja. Mir gefällt die Folge ganz gut, sehr gut sogar. Ich finde, das ist das Masters of the Universe Pendant zu Pumuckl und der 1. April, ja, von Majestät und sein Pumuckl. So, weiß schon, meine Damen, wir werden den Skeletor wohl so richtig in April schicken, ja, dann ist er April off. So, das ist einfach wie ja, die Freunde von Meister Eder, ja, die wollen ihn mal so richtig reinlegen. Genau. Ja, na, das Thema, legen wir Skeletor rein, finde ich originell und ist auch gut gelungen. Also, wir haben es schon besprochen, in der Folge ist alles ein bisschen anders, alles wird sehr vermenschlicht, alles wird sehr real angreifbar, ja, der Brief der Zauberin, die Zauberin gibt eine Karte, das Artefakt ist ein stinknormales Buch und so weiter, und ja, und ich finde, dass nicht nur Skeletor vermenschlicht wird, sondern auch unsere Helden, auch sie sind normale Leute, ja, die wollen mal ein bisschen Gaudi haben, nicht immer nur bierernst für die Rettung Eternias kämpfen, sondern man sieht, ja, die wollen auch mal sich einen Spaß erlauben. Genau, ja. Ja, und ich finde, es ist rund, ja, es ist was ganz anderes, aber für mich ist die Story gut umgesetzt und es passt für mich zusammen. Und ich finde, Thomas, du hast es schon angesprochen, wirklich überraschend, dass die Folge dann wieder so aufhört, dass Skeletor wieder besessen von Eifer, voller Eifer, voller Machtgier, eben jetzt kurz davor steht, wirklich ja, Eternia zu vernichten. Also das geht wirklich dann Schlag auf Schlag und macht richtig Lust auf die nächste Folge. Spannungsbogen perfekt aufgebaut und ja, Novum, dass eine Folge so aufhört. Ja, Sprecher sind super, die Bösen sind gewohnt stark. Und ich finde, dass die Masters, die Verteidiger Eternias, auch wirklich gute Szenen haben. Haben wir auch gesagt, Calvard, der Dies, auch der Norbert Langer als Adam, als He-Man, wirklich gut. Ja, und ich habe mir echt überlegt, was hat mir nicht gefallen, was habe ich an der Folge auszusetzen. Also abgesehen davon, dass sie halt wirklich krass rausfällt aus den bisherigen Folgen, so von ihrem Stil, von so wie es angesetzt ist, fällt mir aber trotzdem nicht wirklich viel ein. Battle Cat vermisse ich leider, aber von dem haben wir uns schon verabschiedet. Den hätte ich auch gerne gehört in der Folge. Wenn Battle Cat da mitlacht, wäre es sicher auch nochmal lustig gewesen. Aber ja, ich finde wirklich alles in allem eine Spitzenfolge. Ich hatte sie viel schlechter in Erinnerung. Es passiert nicht ganz so viel Action, aber es wird eine tolle Geschichte erzählt. Außerdem bin ich zugedröhnt mit Medikamenten und wahrscheinlich darum gebe ich der Folge einen 9 von 10 Punkten.
Ja, wunderbar. Dann bin ich schon sehr gespannt, was der Thomas zu dieser Folge als Fazit zu sagen hat.
Ich fange mal mit dem Positiven an. Kann ich mich jetzt auch nur anschließen. Sprecher sind alle super gut aufgelegt. Musikauswahl ist super und es passiert ja auch viel. Ansonsten habt ihr schon von mir gehört, den Plot finde ich eigentlich sehr schwach und ein bisschen auch so, ja, da hätte man vielleicht noch ein oder das andere Mal das überarbeiten können. Und ansonsten ist es halt wirklich für mich ein sehr langer Prolog für die Folge danach. Deswegen, ich habe es ja schon gesagt, die Folge danach funktioniert eigentlich auch für sich. Du brauchst dieses Ganze, was wir hier haben, brauchst du eigentlich gar nicht, um die nächste Folge zu verstehen. Aber trotzdem mal für so eine Folge zwischendurch und klar, auch wieder aus dem Aspekt gesehen, man will hier auch die Figuren, es ist ja am Ende einfach ein reines Werbehörspiel gewesen, ne? Will man auch ein paar Figuren am Ende präsentieren, die verkauft werden sollten. Ja. Aber, also ich sag mal so.
Und die Chatslets.
Genau. Ich sag mal so, als neutrale Person würde ich die Folge als sehr schwach bezeichnen, da würde ich wahrscheinlich nur auf 4 von 10 gehen. Aber ich sag mal so Skeletor und die Bande des Schreckens, die sind ja wirklich gut drauf. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn da so die Urbesetzung dabei wäre, wie ein Trapjaw oder ein Beastman mit den bekannten Sprechern. Ich glaube, dann würde die Folge sogar noch mehr rausreißen, bin ich ganz ehrlich, weil ich kenne eigentlich auch mehr nur so das erste Drittel mit den etablierten Figuren. Ja, aber dass man hier, dass es ja eine Spielzeugline ist und so, das habt ihr auch schon öfter hier erzählt. Deswegen würde ich mich sogar eine 6,5 würde ich geben. So, ja. Deswegen. Ja. Man kann es durchaus hören, aber im Endeffekt finde ich die Folge danach stärker.
Ja. Mir ist es so gegangen wie so oft. Beim ersten Mal bin ich fast aus allen Wolken gefallen und habe mir gedacht, was soll das? Was höre ich da? Das ist ja alles völlig irre, ja. Und je öfter ich die Folge gehört habe oder auch Teile davon, desto besser hat sie mir gefallen. Und das geht mir eigentlich immer wieder so, je mehr ich in die Tiefe gehe, desto mehr schätze ich die Folgen dann auch immer und desto mehr kann ich mir rausholen, desto mehr wertschätze ich das, die Leistung, vor allem natürlich auch von den Sprechern, desto mehr fällt mir auf, wie ihr schon gesagt habt, was die für einen Spaß vielleicht auch gehabt haben und so. Also das ist auch in dieser Folge. Sie hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, Dieter, das hast du auch schon gesagt. Sie fällt raus und ist auch was ganz Besonderes. Entweder man liebt diese Folge oder man hasst diese Folge. Das hört man auch, wenn man sich so ein bisschen durchs Internet klickt. Und ja, vom Plot her brauche ich jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Wir haben ja schon alles herausanalysiert. Evelyn, dass sie einfach weg ist, finde ich schade. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass es keine einzige Verwandlungsszene gibt, die er sozusagen selbst durchführt, der Norbert Langer. Mhm. Also es wird nur darüber geredet oder er ist schon He-Man und spricht die Zauberformel, beziehungsweise da beim Tor von Castle Grayskull, das eröffnet. Aber es gibt keine Verwandlungsszene und ich glaube, es gibt auch in Zukunft keine mehr. Das ist das nächste, nämlich mit Battlecat, das, glaube ich, wegfällt. Aber werden wir vielleicht noch genauer drauf schauen. Alles in allem ist es für mich eine 7 von 10.
Genau. Ja, wunderbar. Da sind wir, ja gut, auch nicht so weit auseinander. Also 6, 7 und 9. Insgesamt doch eine gut bewertete Folge von uns dreien zumindest.
Ja,
sehr gut.
Ja, so ist das.
So ist das. Ja, und lieber Thomas, ich denke, wir müssen uns jetzt auch gar nicht lange verabschieden von dir, denn nach diesem langen Prolog für die nächste Folge werden wir uns ja bald wieder hören. Da freue ich mich schon sehr darauf. Das hat heute Spaß gemacht und das wird auch bei der nächsten Folge wieder Spaß machen. Thomas, ich möchte dir aber eine Frage stellen. Normalerweise stelle ich Olli immer eine Frage zum Schluss, aber diesmal, Thomas, möchte ich dich fragen, wenn es nun nicht nur ein Universum geben würde, sondern mehrere, ja? Du hast es gehört, ein Universum, in dem wir leben, eins von gestern, eins von morgen, eins, in dem die Dämonen leben. Ja, jetzt frage ich mich, wie wäre denn da die Physik in so einer Konstellation? Wäre das A, eine klassische vierdimensionale Raumzeit nach Einstein? Wäre das B, eine mehrdimensionale Raumzeit? Wäre es C, eine universale Ebene der Ewigkeit? Oder D, wäre einfach alles nur ein einziger eisiger Hyperraum? Ich hoffe, du hast in der Schule
auch
aufgepasst.
Irre ist was zur Folge, das ist auch irre.
Ja. Also für jemanden, der letztens Dr. Strange in The Multiverse of Madness gesehen hat und festgestellt hat, so viel Multiversum ist es gar nicht, würde ich eigentlich zu C tendieren, aber ich glaube, D klingt noch attraktiver, deswegen entscheide ich mich für Antwort D.
Und die Antwort ist richtig, das ist doch alles ein einzig, völlig vereister Hyperraum, der manchmal auch so ein bisschen auftaut. Da freuen wir uns schon drauf.
Wunderbar. Dann bleibt mir nur zu sagen, war mir wieder ein Fest mit euch, wieder hier als Gast zu sein, mit euch ein bisschen abzunörden, ein bisschen über den Hörspieltellerrand wieder hinauszuschauen. Und ich freue mich sehr auf den nächsten Besuch bei euch. Und der ist ja dann noch bald, wie du schon gesagt hast, Dieter. Und deswegen verabschiede ich mich natürlich auch von den lieben HörerInnen von diesem Podcast. Hört doch mal rein bei die Tosen Hollywood-Schaukel oder bei die Zentrale. Und wenn ihr nicht genug habt, dann auch mal gerne bei Rotz und Wasser. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, verabschiede mich für heute. Macht's gut.
Vielen Dank, Thomas, sage ich natürlich auch. Bis bald. Wir hören uns in ein paar Tagen und nehmen zusammen das Review von Der Zauberspiegel auf. Da bin ich wirklich schon heiß drauf. Hört euch das auch an, wenn ihr meine Stimme vermisst, bis zum nächsten Machtschädel. Oder natürlich auch könnt ihr mich immer bei die rechte und die linke Hand des Podcasts hören. Und ich wollte noch sagen, es würde mich natürlich auch interessieren, was ihr für Punkte vergebt. Das könnt ihr natürlich auch gern für die anderen Folgen, die wir besprochen haben, machen. Schreibt uns doch einmal eure Wertung. Wie viele Punkte von 10 würdet ihr dieser Folge geben? Schreibt das in die Kommentare. Wie viele Punkte gebt ihr uns bei Spotify? Das sind es eher Sterne. Und ja, folgt uns auf YouTube und Instagram und Facebook und natürlich auch dem Thomas bei seinen Projekten. So, Dieter, und jetzt bist du nochmal an der Reihe.
Jetzt, Olli und Thomas analysieren die drei Fragezeichen Folge der Zauberspiegel. Das wird ein Fest für mich. Da lehne ich mich zurück und kann mir das ganz genüsslich anhören. Da freue ich mich richtig drauf. Und wie gesagt, liebe Hörerschaft, wir hören uns wieder. Ja, verpasst nicht die nächste Folge. Da geht's wirklich rund bei Ork, der Meisterzauberer. Genau. Und ja, auch ich darf mich von euch verabschieden und ich verbleibe ja mit der Frage, gibt es Unsterblichkeit auf Eternia, gibt es sie nicht? Das wissen wir heute noch nicht, das klären wir in der nächsten Folge, aber bis dahin, da kann ich euch versichern, Eternia wird nicht untergehen und falls doch, dann erfährt ihr es hier. Bei He-Man's Machtschädel.